Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Remrosanis.
Ich trinke jetzt mal einen Schluck.
Ja, mach das mal. Es gehen ja viele Podcasts, die gehen ja auch ohne Begrüßung los. Jetzt, wo man sich so mit der Materie beschäftigt, nach unserem überwältigenden Erfolg, hört man sich ja auch mal in andere Podcasts rein und die gehen oft einfach so los.
Genau, wir haben uns das vorher nicht angehört, weil wir uns ja nicht beeinflussen lassen wollen.
Genau, aber mittlerweile ist man so krass im Game, dass man sich da überhaupt nicht mehr externen Einflüssen gegenüber abschotten kann.
Genau, also noch sitzen wir hier im Studio, so viel können wir zugeben. In kommenden Folgen, wenn es so weitergeht, werden wir irgendwelche Piazzas schlendern. Ihr werdet hören, wie wir fluchen, weil uns Tauben auf den Kopf scheißen. Aber wir sind dann draußen. Wir sind draußen bei euch.
Aber schau mal, wir haben jetzt schon fast eine Minute aufgenommen, ohne auch nur irgendeine Information zu vermitteln. Uns auch nicht vorgestellt zu haben.
Macht man das so? Das haben wir auch schon in anderthalb Stunden geschafft.
Stimmt. Also, jetzt mal der Form halber, und weil wir es ja auch so meinen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Never Forget, dem 90er-Podcast mit Fabian, der sitzt mir gegenüber.
Und Stefan, der sitzt mir gegenüber.
Genau, so wie es meistens so ist.
Stefan, ich finde es total schön, dass wir hier wieder in Ruhe und gemütlich und mit relativ wenig Zeitdruck beisammensitzen.
Ja, das stimmt. Die letzten paar Male hatten wir etwas Zeitdruck.
Genau, Anschlusstermine, wir haben auch andere Jobs nebenbei.
Wir machen das ja nur nebenher. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht bewusst, dass wir ja eigentlich Vollzeitredakteure bei Musikexpress sind und das eigentlich nur machen, wenn es die Zeit erlaubt. Und manchmal erlaubt es die Zeit gar nicht so.
Genau, und je mehr Leute von euch zuhören, desto mehr Zeit wird es uns erlauben, hoffe ich.
Das stimmt.
Stopp! Halt, ihr Hoshis! Erstmal Werbung. Wow, Hoshi! Das ist die Punchline, dieser eine Satz, der sich aus einer an Punchlines eigentlich gar nicht armen 80er und 90er Komödie eingebrannt hat. Wie kein anderer. Wow, Hoshi! Im amerikanischen Original übrigens einfach Dude, ist der Ausruf, den sich zwei Dudes namens Bill und Ted immer dann zurufen, wenn sie was Krasses erleben. Das Gitarrenspiel von Eddie Van Halen zum Beispiel. Oder Zeitreisen. Genau darum geht es nämlich in Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit aus dem Jahr 1989 und in dem Nachfolger Bill und Teds verrückte Reise in die Zukunft aus dem Jahr 1991. Ums Zeitreisen. Ted, gespielt von niemand anderen als Keanu Reeves in seiner ersten großen Rolle, und sein Kumpel Bill, gespielt von Alex Winter, müssen ein Geschichtsreferat vorbereiten, haben aber außer von Rockbands leider von gar nichts eine Ahnung. Einen Schelm, wer hier an unsere beiden Podcasts-Hosts Fabian und Stefan denkt, aber keine Sorge, das tun sie sicher schon selbst. Dank einer als Zeitreisekapsel fungierenden Telefonzelle finden Sie sich in Teil 1 plötzlich 1805 in Österreich oder 1879 in New Mexico wieder und treffen Menschen wie Napoleon, Sigmund Freud, Jeanne d'Arc, Abraham Lincoln und Billy the Kid. In Teil 2 kämpfen sie gegen den Tod in Gestalt bösartiger Doppelgänger ihrer selbst, die in der Zukunft erschaffen wurden und in Bill und Teds Gegenwart zurückreisen, mit einem klaren Auftrag. Studiokanal hat Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit aufwendig, um nicht zu sagen granatenstark, in 4K restauriert. Vom 3. September an gibt es die Limited Collectors Edition auf Blu-ray inklusive 44-seitigen Booklet und die Limited Steelbook Edition auf Ultra HD und Blu-ray. Besondere Schmankerl? Auch Bill und Teds verrückte Reise in die Zukunft ist neben zahlreichem Bonusmaterial in dieser Sammleredition enthalten. Wer lieber online schaut, findet den restaurierten Teil auch auf den gängigen Plattformen zum digitalen Kaufen und Leihen. Und all das machen Studiokanal nicht ohne Grund. Dieser Tage kommt tatsächlich und nahezu unglaublicherweise der ewig spekulierte und bisher nie realisierte dritte Teil endlich in die Kinos und in die Online-Videotheken. In Bill und Ted Face the Music müssen die gealterten Dudes Bill und Ted, wiedergespielt von Superstar Reeves und Winter, in 78 Minuten einen Song schreiben, um die Welt und das Universum zu retten. Hilfe kriegen sie unter anderem von Kid Cudi und Arcade Fire's Win Butler. Tenacious D lassen grüßen. Es geht also vor allen Dingen um das, wofür ihr hier seid. Um Musik. Und damit Werbung Ende. Vorhang auf für eine neue Folge von Never Forget, der 90er-Podcast. Volle Kanne, Hoshi.
Genau, also heute mal ganz Laid-Back-Folge über das Easy-Listening-Comeback in den 90ern. Nein, aber das müssen wir auch mal
Easy
machen.
Easy-Listening war doch hier Mambo Kurt und so, ne?
Der, ja, das war natürlich schon so die Parodie drauf.
Ja, das, ich kenne ja nur die Parodien, wie ich neulich erzählt habe, dass ich auch nur die Coverversion von irgendwelchen 70er-Songs kenne, Entrance genau, und so weiter.
Stimmt. Und Oasis ist hier kein Begriff, ist, sondern nur Noasis. Haben wir beim letzten Mal ja
so gerade ausgiebig eben, ich Oasis noch.
geklärt. Genau. Vielleicht noch mal eine eigene Folge.
Ja, das sagen wir übrigens ziemlich oft, ist mir aufgefallen. Wir reden über irgendwelche Sachen und sagen, da machen wir vielleicht noch mal eine eigene Folge draus. Damit
die Leute
triggert man die Leute einerseits sehr schön, andererseits werden sie im halben Jahr sehr enttäuscht sein,
weil wir alles
immer
nicht
noch
kommt.
Nicht über Shoegazing gesprochen haben, was wir auch machen könnten.
Ja, das schneidet sogar halbwegs das Thema der heutigen Folge, was auch das Thema aller weiteren Folgen sein wird. Wir reden nämlich jetzt nur noch über Britpop. ihr habt es ja beim letzten
aufgrund
Mal
aufgrund der hohen Nachfrage.
Genau. Muss man auch sagen, das war erstaunlich, kam ja gut an soweit. Oder also es haben mehr Leute gehört als zuvor. Also Britpop war ein Smash-Hit in unserer Reihe bisher. Deswegen gleich das die Kuh melken.
Ja, wir haben ja erklärt, warum wir es gemacht haben.
Ja, genau.
Da kamen auch Rückfragen, warum habt ihr es gemacht? Dann habe ich wieder geantwortet im Internet, ja, haben wir doch erklärt, dass ihr das gehört oder nicht. nein, wir sind immer sehr freundlich zu unseren Hörerinnen, weil wir sie auch schätzen und lieben und bei Stange halten wollen.
Genau. Also heute geht's nochmal um Britpop. Beim letzten Mal ja wirklich Sondersendung nur über Oasis. Und heute geht's mehr oder weniger um den ganzen Rest, was mir persönlich sehr schwer fallen wird, weil ich könnte eigentlich über alle die Künstler, die heute in der Folge auftreten, eine ganze Podcast-Reihe machen. Britpop war halt einfach mein Ding. Also heute einfach nur so Blur am Rande zu erwähnen oder Pulp oder Cast annähernd zu ignorieren und Menswear und so, das wird nicht leicht für mich. Also du musst mich gern immer, wie sagt man im Fußball, reingrätschen oder so. Oder du kannst mich hier unterm Tisch immer so kicken, wenn es zu viel wird.
Hast du mal Fußball gespielt?
Ich habe einmal an einem Fußballspiel teilgenommen, um, glaube ich, damals ein Mädchen oder einen Jungen zu beeindrucken, was natürlich dümmstmögliche Idee ist, wenn man überhaupt nicht Fußball spielen kann und sich überhaupt nicht dafür interessiert.
Hat also auch nicht geklappt?
Hat, doch.
Die Blutspritzer bis ins Auge hinein.
Genau, vielleicht ist es auch so das Erfolgsrezept unseres Podcasts. Einfach irgendwas machen, von dem man überhaupt keine Ahnung hat, aber so tun.
Ich habe gestern Abend den Film von Nick Cave gesehen, 20.000 Days on Earth, und schätze diesen Mann jetzt noch viel mehr, als ich es vorher
noch
getan
mehr,
habe.
Okay.
Und da fallen sehr viele schlaue Sätze, ich habe nichts anderes erwartet. Mhm. Einer von denen, deswegen komme ich gerade drauf, ist, ich kriege ihn nicht mehr genau zusammen, aber sinngemäß ist, eine Idee ist erst dann gut, wenn man sie, egal wie klein oder groß sie scheint am Anfang, wirklich mal nicht nur weitergedacht, sondern wirklich auch umgesetzt und gemacht hat. Und erst dann kann man schauen, wie war das eigentlich.
Ob's genau, ja.
Und das gilt hierfür auch.
Ich will es nicht überstrapazieren, aber auch Nick Cave sollten wir eine eigene Folge widmen.
Aber es ist ja ein 90er-Podcast und Nick Cave strahlt ja über all das hinaus.
Er strahlt über alles hinaus. Man kann eine ganze Podcast-Reihe nur über Nick Cave machen.
Ja, also hiermit die Ansage, Spezialfolgen gerne auf Bestellung. Vielleicht genau, machen wir damit
euch
ein kleines.
Was? Wir sind käuflich.
Wünsch dir was.
Genau. Schlager-Comeback in den 90ern, gern.
Also wenn wir
Neudeutsche Härte, so Umpf und so, können wir alles.
Ja, können wir alles. Wenn wir es nicht können, machen wir es trotzdem. Dann laden wir uns halt die Fachleute ein.
Genau,
so hat
Umpf
auch,
zum Beispiel.
So hat es ja auch bisher halbwegs geklappt. wir können aber auch sagen, wenn das für uns trotzdem keinen Konsens irgendwie bringt, dass wir sagen, wir machen Spezialfolgen, die verkaufen wir dann separat an die User oder die Hörerinnen und Hörer, die es hören wollen. So wie es ja auf die TES-Folge Feedback gab. Ich bin ganz ehrlich, ich bin hier rausgegangen und gedacht, tolle Folge, aber wir haben es schon fast überstrapaziert mit dem ganzen Nerdwissen. Also vor allen Dingen ihr beiden, so bei allem Respekt, ganz, ganz toll. Aber ob das die Leute danken. Und sie haben es gedankt. Und es gab teilweise Feedback, wo es hieß, ey, ihr hättet noch mehr darüber reden können. Und es gab noch diesen und jenen Aspekt. Da könntest du jetzt irgendwie noch Ewigkeiten weiter darüber reden.
Bin ich voll der Meinung.
Und denen habe ich geantwortet online. Vielleicht nehmen Stefan und Tees das ja separat für euch auf. Es gibt doch in den USA, es gibt doch so eine App, wo, ich habe ihren Namen vergessen, wo du halt irgendwie $50 zahlst oder 500, je nach Star. Mhm. Und dann singen die dir zum Beispiel einen Happy-Birthday-Gruß ein. Das, was du von Noel und sonst bekommen hast, da zahlen andere Leute Geld für.
Das hat ja auch Frank Zander lange Zeit angeboten. Frank Zander, der im aktuellen Ärzte-Song genamecheckt wird, neben Gigi Allen.
Morgens pauken.
Genau, Sid Vicious und Didi Hallervorden.
Alles abgesteckt.
Der hatte auch, da gab es ja jahrelang diese Fernsehwerbung, vielleicht sogar schon in den 90ern, wo er dir so einen Geburtstagsgruß aus einsingt. Also wir machen auch personalisierte Podcasts. So bei Rechtsrockbands hört es natürlich auf. So, da bin ich nicht mehr käuflich. Aber alles bis dahin, sucht euch was aus, schreibt uns und
den einzigen Vorteil, der natürlich keiner ist, wäre bei Rechtsrockbands, uns wären die Hörer oder also ungeliebte Hörer wären uns damit leider gewiss. Ich habe vor Jahren mal einen Text auf musikexpress.de über die bösen Onkels geschrieben.
Ah, stimmt, legendär.
Gott. Mhm. Da habe ich gemerkt, wie anstrengend es sein muss, wenn man wirklich täglich polarisierend im Internet unterwegs ist. Es war ja keine polarisierende Meinung. Ich habe geschrieben, warum ich die Band scheiße finde. So. Ja. Und da sind mir die Leute so aufs Dach gestiegen, also die, offensichtlich die Fans.
Also wenn wir sowas machen dürfen, wenn wir da völlig frei sind in unserer Meinung, dann mache ich auch so eine Folge.
Aber warum sind Leute persönlich beleidigt, wenn man was gegen ihre Lieblingsband sagt?
Ist doch immer so, ist immer so.
Ja, aber guck mal, du magst Queen, du magst voll. Die Ärzte, du magst sehr viele andere Bands, unter anderem die, über die wir heute sprechen. Hm. Wenn ich sage, ich finde die kacke, dann könnte dir das doch wahrscheinlich egaler nicht sein,
oder? Ja, aber es war mir mit 14, 15, 16 in der Zeit, in der man sich vielleicht noch nicht so gefunden hat, wie man sich jetzt gefunden hat. Ich glaube, es schließt ja nie ganz ab, diese Entwicklung. Aber wo du dir deiner selbst noch nicht so sicher bist und dich über Musik definierst und so, dann rüttelt das natürlich an deinem Firmament. Also wenn deine Musikexpress nur Aces Verriss steht von Josef Winkler oder sowas, was der Fall war, habe ich auch gedacht, ich breche zusammen.
Ja, aber du hättest nicht die Knüppel rausgeholt und wärst in die Redaktion
geklopft. Aber ich kann den Impuls verstehen, warum man sauer wird. Zumal wenn man sehr jung ist, bei Leuten über 20 ist es sehr bedenklich.
Ja, und das sind dann trotzdem die Stichwort Onkels, ohne denen jetzt mehr Platz einzuräumen als nötig. Das sind bei allem Respekt, den man dafür noch haben kann, in der Regel glaube ich keine Leute, die sich wirklich intensiv mit Musik beschäftigen, weil du sagst gerade, wenn man die Musik so liebt und so. Mhm. Nein, das sind Leute, die fühlen sich einfach persönlich angegriffen, als ob ich was gegen deren Mutter gesagt hätte.
Ja.
So. Wie dem auch sei, lass uns lieber an die schönen Dinge denken und darüber reden. Und zu den schönen Dingen gehören unsere bisherigen Folgen. Wir möchten ganz kurz mal so einen kleinen, wie immer kurz rekapitulieren, nicht wie die Folgen waren, sondern bei allem Wissen, was wir haben und uns angegoogelt haben vorher, schlüpfen ja manchmal doch so ein paar kleine Fehlerchen durch. Und auch da sind wir sehr dankbar an alle, die uns darauf aufmerksam machen über die verschiedenen Kanäle.
Oh ja, man lernt ja dazu.
Ja, zum Beispiel ist schon wieder ewige Folgen her, ich weiß gar nicht, in welcher das war, die Fanta 4, die haben hier immer wieder mal eine Rolle gespielt. Und irgendwann habe ich fälschlicherweise behauptet, 4 gewinnt wäre das Debüt gewesen. Ja. Was natürlich gar nicht stimmt. Ich bin immer kurz nicht drauf gekommen,
wie es denn hieß. Durchbruchsalbum, so, ja.
Ja, ja. Jetzt geht's ab, hieß es.
Genau,
das.
Genau.
Das ging noch nicht richtig ab dann, sondern eben mit 4 gewinnt erst. Ja. So. Sie sind da selbst schuld daran.
Ganz nah dann noch an der Ärzte-EP, uns geht's prima.
So. Wann war die?
So fängt man jetzt, auch erste Ärzte-Veröffentlichung. Nach Soylent Grün, der Fleisch-EP, die ja jetzt das gleiche Cover wieder hat wie die Morgens-Pauken-Single. Der Vater von Jörg Buttgereit. Dem großen Jörg Buttgereit.
Den kennt ihr alle als Filmemacher.
Genau, Nekromantik 1 und 2.
Ja. High-End Quality.
Mhm.
So, dann hatten wir damals, als wir noch jung waren, haben wir über GZSZ gesprochen und irgendjemand sagte mir, dass dieser Tim Sander doch gar nicht nur Synchronsprecher ist, sondern auch Musik macht. Der hat angeblich so ein Rap-Album rausgebracht. Mhm. Ich habe mir das nicht angehört. Vermute aber, dass der so ein bisschen so in die Kategorie Oli P. fällt. Also so ein guter, netter, sympathischer Kerl. Ich mag auch seine Synchronstimme und der war auch bei GZSZ damals ein sympathischer Dude. Aber wahrscheinlich genauso street wie Oli P. auch.
Ich muss bei GZSZ immer an Geschnetzeltes denken.
Und wo wir schon wieder bei Oli P. sind, der sich ähnlich wie diesen Podcast sieht wie Billy Corgan, den wir sträflich ignoriert haben. Damit ist gleich Schluss.
Ja.
Oli P. hat ja auch diesen 90er-Podcast, auch darüber sprachen wir. Ich habe mir mal eine Folge angehört, jetzt neulich endlich mal. Mhm. Und da war
viel besser,
Shark hier. Shapira, wie auch immer man ihn ausspricht, zu Gast, der Comedian und Autor. Und da ging es um One-Hit-Wonder. Und auch bei allem Respekt für die beiden, ich habe mich gefragt, was er jetzt irgendwie die CD zu One-Hit-Wonder zu sagen hat. Er ist in Tel Aviv aufgewachsen, ist irgendwann als Kind, Jugendlicher, nach Sachsen gezogen und hat einfach so erzählt, was man damals kannte, wie es jeder machen könnte. Mhm. Da gab es eine Stelle, ich will mich gar nicht darüber lustig machen, aber Shaq Shapira kannte Semisonic, hat das als ein One-Hit-Wonder in Erinnerung gehabt und Oli P. darauf angesprochen. Oli P. kannte die nicht, er kannte dafür viele andere Sachen. Mhm. Und da, liebe Hörerinnen und Hörer, setzt euer Podcast Never Forget an, wir kennen Semisonic.
Kommt ein neues Album jetzt.
Hat er wieder Zeit, nachdem er für Adele und Co. geschrieben hat. Und Liam Gallagher ja auch.
Aber er ist auch nur so semi-sonic. Er ist nicht super-sonic.
Oh Gott. Naja, genau. Und so, Oasis, Stefan.
Ja, beim Stichwort Supersonic. Echt massives Sorry. Also da haben uns mehrere Leute auf den Socials, die teilweise
ich wollte dir erst verheimlichen und dir jetzt in der Folge hier live vor Ort.
Ich habe dann auch Leute privat noch angeschrieben. Wir haben ja uns, Thies und ich waren uns ja vollkommen eine Meinung, dass Oasis nie Wetten, dass Thema war. Tatsächlich waren die 2009 bei Wetten, dass mit ihrer gefloppten Single I'm Out of Time, eine Liam-Komposition. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon seit, keine Ahnung, 8 Jahren kein Fernseher oder so. Das soll nichts entschuldigen. Man muss ja seine Recherchearbeit irgendwie erledigen. Das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja, war kein Couch-Event mehr zu der Zeit.
Ja.
Da ist man nicht mehr zu Mama oder Oma unter die Bettdecke und durfte noch länger aufbleiben. Ja, und danach noch alles nichts oder gucken. Sowas bei mir nämlich.
Da gab es ja auch, also das weiß ich schon noch, dass es damals so eine Zeit gab, wo sich auch Wetten, dass so geöffnet hat. Da gab es eigentlich so, wie immer auf der Bravo-Hits, auf der zweiten, war immer so mindestens ein total cooler Song drauf. Mhm. Auf der zweiten CD, meine ich. Und da gab es auch mal so eine Zeit zum Ende von Wetten, dass, wo dann Mando Diao, die waren jetzt nicht total cool, aber das war nicht Joe Cocker oder so. Und Gossip waren da auch. Und anscheinend hat man da in dieser Reihe dann auch mal Oasis untergebracht. War mir neu, ich kann mich nur dafür entschuldigen und mich dafür bedanken, dass ich darauf hingewiesen wurde.
Man kann es auf YouTube nachsehen, hat auch nicht so viele Views, deswegen ja. Wussten das auch mehrere Leute nicht. Aber Thomas Gottschalk, ich habe es mir angeguckt, hat halbwegs glaubhaft behauptet, er würde sich schon sehr lange darauf freuen, schon sehr lange an dieser Band rumbaggern, dass die nicht mal kommen. Als ob er persönlich baggert.
Genau, er schreibt dann, er ruft dann
Ich bin der Tommy, könnt ihr nicht mal, genau. Ihr kennt mich vielleicht aus dieser Haribo-Werbung.
What happened to Rock'n'Roll?
Ja, war das davor? Ja, klar.
Das war davor.
Genau. Und weil uns auch viele Leute geschrieben haben online, dass sie sich nicht verstehen, warum Liam hier so relativ wenig gut weggekommen ist im Vergleich zu Noel, möchte ich kurz eine Lanze für Liam brechen. Wegen Wetten, dass. Und zwar geht, wie Tommy Gottschalk das immer so macht, nach dem Auftritt kurz zu dem Band, schüttelt Hände und sagt dann zu Liam Gallagher, even Jennifer Aniston was desperate to see you, die offenbar auch Gast war und auf der Couch saß. Liams Antwort: They're all desperate.
Das ist ja, das kann man ihm ja gar nicht abstreiten. Liam Gallagher ist ja mega wichtig als Spirit und als Gesicht und als unvergleichliche Stimme für diese Band. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Er ist einfach nur selber ein mieser Songwriter und eine ganz unsympathische Trump-artige Gestalt auf Twitter. Und deswegen, also auch dieser Song, dieses I'm Out of Time, also ein wirklich schlechter Song, der Oasis-Song auch, der ihren jahrelangen, rekordbrechenden Streak von aufeinanderfolgenden Top-10-Singles in England unterbrochen hat. Glaube ich, auf 12 war oder so. Und da geht's auch dann in dem Song wieder drum, dass er singt, here's a song. Er singt auch immer nur drüber, dass er einen Song singt, weil dem nichts anderes einfällt, weil der einfach so flach ist.
So wie ihr neulich sagtet, you know what I mean, kommt dann als Refrainzeile, weil es ist einem nichts eingefallen.
Ja, das war Noel.
Das war Noel.
Das war Noel, genau.
Pardon, aber,
ihr seht. Was ja auch schon fast wieder ein genialer Move ist, so eine Phrase dann hinzustellen, aber Liam fällt ja auch wirklich nichts ein und dann auch in diesem Song auch noch ein John Lennon-Sample zu haben. Also nach all den 100 Beatles-Anspielungen, John Lennon 1:1 zu samplen, ist dann auch einfach so, da ist überhaupt kein Twist mehr dabei. Also Liam als Song, deswegen hat er ja so Leute wie den Semisonic-Typen, die ihm die Songs schreiben, weil er auch weiß, dass es nicht kann.
Vielleicht wollten sie ja mal gerne zu Wetten, dass.
Und dann dafür geschrieben. Ja, Europas größte Fernsehsendung. Natürlich mussten die da irgendwann sein. Erstaunlich, dass es erst 2009 waren, so kurz vorm Ende.
Auch ein Punkt, über den wir nochmal reden müssten, in einer separaten Folge. Fernsehsendungen, in die musikalische Gäste geladen werden. Denn das waren ja dann in den 10er-Jahren. Und auch schon davor waren ja plötzlich so, Raab war dann plötzlich der Größte,
ja, genau.
Der dann irgendwie alle da hatte, aber ihn niemals auch nur eine ernsthafte Frage gestellt hat.
Ja.
Und dann später gab es irgendwie Zirkus Halligalli mit Joko und Klaas, die immer Leute da hatten, nur für Performances, was ja auch okay ist. Ne?
Ja.
Aber da gab es kein Wetten, dass mehr. Da gab es keinen Michael Jackson, der irgendwie da von der Decke fliegt und so.
Genau.
Gab auch keinen Michael Jackson mehr.
Vielleicht
lag es daran. So, gibt es noch irgendwas, was du zur letzten Folge sagen wolltest?
Ja, ich wollte mal sagen, wir haben auch nochmal, das war so eine Kritik, glaube ich, mehr oder weniger an mir persönlich und wo es darum ging, dass ich wohl eine Tendenz dazu hätte, Bands oder Künstler, Künstlerinnen ab dann blöd zu finden, wenn sie irgendwie erfolgreich sind. So, das ist ein Pauschalvorwurf, der einem als Musikjournalist sehr oft gemacht wird und ohne, dass ich mir jetzt nochmal die vielen, vielen alten Folgen angehört hätte, würde mich doch wundern, wann hätte ich das jemals gesagt? Also ich Da gibt's sehr viel dazu zu sagen. Also erstmal bin ich der Meinung, dass gute Musik ist, was du für gute Musik hältst oder was ich dafür halte. Und das ist eigentlich schon, damit ist eigentlich schon abschließend geklärt. Es gibt keine objektiven Maßstäbe für Musik. Man kann nicht sagen, hätte Künstler XY da jetzt einen A-Moll statt einem F-Moll-Akkord eingesetzt, wäre der Song besser oder so. Es ist einfach nur, wie du es subjektiv empfindest, wie ich es empfinde. Ich würde eine Grenze machen bei allem, was politisch natürlich schwierig ist. Selbst da kann man nicht sagen, das hatten wir es ja auch vorher schon bei rechter Musik oder bei diskriminierender Musik und alles so. Da kann man ja, also jemand kann einen frauenverachtenden, homophoben Hip-Hop-Scheiß oder Rock-Scheiß von sich geben, das kann ja immer noch ein fetter Beat sein oder so. Dann kann man ja auch nicht sagen, der Song ist schlecht, weil da, also das müsste ja man ja musikalisch begründen, so der G-Dur-Akkord hätte nicht sein dürfen oder sowas. Das muss nicht zwangsläufig schlechte Musik sein, aber es ist von der Sache her natürlich schlecht. Und da ist alles, wo ich eine Grenze ziehe. Ich bin ja auch der Meinung, dass die beste Band der Geschichte, es wird auch nie eine bessere geben, auch die erfolgreichste ist, die Beatles. Und worüber reden wir denn? Also wir haben eine ganze Folge hier über Oasis gesprochen, was ja der Big Mac des Britpop ist. Also mehr Mainstream geht ja gar nicht. Wir hatten eine Folge über Eurodance, wo man sich auch
sagen
nicht
nur drüber lustig macht. Sagen du und ich, aber für viele Leute hat Britpop selbst schon nichts mit Mainstream zu tun und für die ist das schon Zufall.
Genau. Also da muss man immer Abstriche machen. Man kann Musik nicht an Zahlen festmachen, man kann es auch nicht an handwerklichem Können festmachen. Es gefällt dir halt einfach oder es gefällt dir nicht. Es gibt auch keine Musik, für die man sich schämen sollte. Also ich habe keine Jugendsünden oder so. Vielleicht gibt es mal Musik, die einem mal gefallen hat und mal nicht, aber in dem Moment waren das ja alles authentische Gefühle und es hat irgendwas in mir ausgelöst und dann ist es ja schon gut.
Man kann heute sagen, dass man nicht mehr versteht, warum man sich damals von Hartmut Engers Stimme so hat berühren lassen. Ich zum Beispiel habe als 12-Jähriger pur gehört.
Ja, schon.
Hab auch in der Musikexpress-Kolumne Rubrik, die wir in meinem Heft hatten vor Jahren, Jugendsünden, das mal aufgeschrieben. Ja. Wohlwissend, dass ich denke, naja, eigentlich war es keine Jugendsünde, weil ich hab's einfach gerne gehört. Heute würde ich es nicht mehr, aber.
Wusste
ich.
Ja, so. Genau.
Und es verlaufen sich auch manchmal auf musikexpress.de Kommentatoren unter Rezensionen. Viele schreiben dann auch, was für eine Rezession das ist, da will man gar nicht weiterlesen. Ja, ja. So, und bei allem Respekt für all die kommentieren, kommt gerne, kommt wieder so, aber wenn dann Leute sagen, aber diese Kritik, die ist ja gar nicht objektiv. Nein, das ist sie nicht, wie du gesagt hast.
Kann sie nicht sein. Ich kann doch nicht, was da auch oft immer, also eine Band, die da oft immer herangezehrt wird, auch in dem Fall, von dem ich eingangs sprach, ist immer Dream Theater. Ich weiß nicht, ob Dream Theater Fans irgendwie dazu geneigt sind, sich, nicht ausreichend respektiert zu fühlen oder sowas. Da heißt dann auch, ja, die können ja ihre Instrumente total gut spielen. Ja, natürlich. So, aber Trio Da-Da-Da, ein Song, der annähernd keine Musik hat, also ist ein genialer Popsong. So. Mhm. Also natürlich kann man sagen, ja, der beherrscht jemand sein Instrument ganz gut, aber wenn das dafür kann man jemanden auch loben, das kann einem auch nicht gefallen. Das hat nichts damit zu tun, ob dich diese Musik erreicht oder nicht. Da wird von einem, wie bei jeder Kommunikation, wird von einem Sender A was ausgesendet, kommt beim Empfänger B an und es muss nicht immer das Gleiche sein, was ausgestrahlt wird. Sonst würde man ja auch nie streiten. So.
Unser Job ist ja nur, das, was wir da hören und die Meinung, die wir vertreten, halbwegs nachvollziehbar und einordnend übermitteln zu können.
Genau. Und damit mag man nicht immer jeden Geschmack treffen oder sowas. Aber man versucht das halt einfach so, wie wir unseren Job auch zu verstehen haben, einfach mit einer gewissen Leidenschaft, mit etwas Hintergrundwissen rüberzubringen, um Leute einfach auf was hinzuweisen, dass da vielleicht was zu entdecken gibt.
Die Kritik kommt ja oftmals auch daher, das müssen wir uns jetzt, das hat ja gar nichts mit dem Podcast jetzt zu tun, sondern das hören wir uns auch beim Musikexpress ja schon länger an, dieser Generalvorwurf, naja, sobald eine Band kommerziellen Erfolg hat, findet ihr die Scheiße.
Ja.
Stimmt erstens nicht immer, es gibt viele andere Beispiele, wo man die Band trotzdem immer noch super findet.
Ja klar, schaut mal, wen wir auf dem Cover haben, also Depeche Mode, The Cure, also das sind ja alles Riesenbands.
Das zum Beispiel. Und die Kommentare kommen dann oft bei so Bands wie U2, Coldplay, Kings of Leon, was für mich alle drei, also ich will jetzt nicht komplett vergleichen, aber was jetzt zum Beispiel bei Kings of Leon so ist, ich liebe die ersten drei Alben. Ich finde das Because of the Times war das dritte, glaube ich, ein wahnsinniges Rockalbum. Also ganz minimal und doch alles drin und brachial und das hatte nichts mehr mit diesem Indie-Garage-Irgendwas-Drei-Brüder-aus-Südstaaten-Ding zu tun. Das war einfach ich fand es bahnbrechend. So. Mhm. Und dann kam das nächste Album mit Sex on Fire und You Somebody, auch noch tolle Singles, aber damit kamen dann halt der große Erfolg, die Stadien. Mhm. Und dann hat sich halt so eine Band, ist nur Spekulation, ich habe nie mit denen gesprochen darüber, woher soll ich es wissen, wurde der Sound aber auch ein bisschen beliebiger, ist jetzt eine Unterstellung, um halt weiterhin viele Leute zu erreichen.
Ja?
Weil ich glaube nicht, dass Leute, die heutzutage zu Kings of Leon ins Stadion rennen, die sind die Because of the Times als eines der besten Alben abfeiern.
Genau.
So, und das ist nur ein Beispiel dafür, um zu sagen, manchmal ist es halt so, dass sich entweder Bands ihren den Sound passen sie an und die Songs, um halt irgendwie mehr Leute zu erreichen, was ja völlig nachvollziehbar ist und legitim, können sie machen, wie sie wollen, aber muss ich dann nicht mehr gut finden, weil es künstlerisch nicht mehr so eigenständig und ein bisschen austauschbarer ist. Wie bei Coldplay, wir sind uns alle einig, wie groß diese Band ist. Wir werden auch darüber noch in einer separaten Folge reden.
Wahrscheinlich, ja.
Aber wenn man sich die jüngeren Alben anhört und die entsprechenden Auftritte dazu sieht, da ist alles nur noch bunt und Luftballons und irgendwie Viervierteltakt.
Und die Mystik sehr flach, ja. Obwohl das letzte Album wieder ganz interessant war. Ja. Da gibt's natürlich auch keinen pauschalen Weg. Also es gibt natürlich auch viele Künstler, die so vor sich hinkrebsen oder so. Oder sagen wir, um schon mal vorwegzugreifen, eine Band, die später noch eine Rolle hier spielen wird, Pulp. So, die sind 15 Jahre, krebsen diese vor sich hin und haben auf einmal 1995 den ganz, ganz großen Durchbruch und legen dann drei Alben ihr bestes Werk hin. So, die waren halt auch einfach inspiriert von dem Erfolg. Das kann ja auch was mit dir machen. Also Erfolg ist ja nicht gleich, das kann dich ja motivieren, anders zu denken, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln in dein Songwriting. Also es wird ja nicht jede Band schlecht, nur weil sie groß wird. Genauso wenig kann man nicht sagen, dass die Demo-Aufnahmen der Beatles, als sie noch nicht gesigned waren, weil sie noch so underground waren, besser sind als Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ja. Also natürlich war das dann besser, als die erfolgreich waren. Also da gibt's selbstverständlich keinen Weg. Es lässt sich natürlich sehen, dass es Künstlern nach langer Zeit im Geschäft schwer fällt, auch noch irgendwie Themen zu finden. Auch wieder hier Oasis. So, Noel Gallagher hat immer gesagt, er hat sein erstes Album drüber geschrieben, dass er ein Rock'n'Roll-Star sein will. Zweites Album, wie es ist, ein Rock'n'Roll-Star zu sein. Und dann war es aus. Dann hatte er eigentlich kein Pulver mehr. Das hat er selber über sich gesagt. Dann hat sich halt dann irgendwie noch mit Phrasen über Wasser gehalten, bis er dann ganz spät jetzt nochmal so die Muse geküsst hat. Sowas lässt sich natürlich oft sehen, aber auch nicht immer.
Einer der wenigen, bei dem das ganz kurz deckungsgleich war, ich sag's, damit wir ihn endlich mal wieder hier lobend erwähnen können, William Billy Corgan,
ja,
der Mitte der 90er zu Mel & Cody-Zeiten behauptete und dachte und auch uns alle spüren und hören ließ, dass er sich für den größten Rockstar der Welt hält.
Ja.
Zu der Zeit, er war nicht im Mainstream-Sinne der größte Rockstar der Welt, aber in der musikalischen Liga und im Umfeld, in dem er sich bewegte, war er das.
Ja, ja, ja.
So. Und den hätten wir letzte Woche, in der letzten Folge kurz droppen können, nämlich auch, als wir über Kamala Harris sprachen, weil du ja den gleichnamigen Wrestler erwähntest.
Ja.
Und Billy Corgan, weil wir leider die Folge eigentlich schon durch haben, wo wir über ihn sprechen, war ja auch mal Wrestling-Promoter.
Der hatte eine eigene Liga.
Der hat angefangen als Promoter, so 2011 bis 2014, glaube ich, Resistance Pro hieß das Ganze. Und das ist deshalb geil, das müsst ihr euch alle angucken. Er hat dann damals als Billy Corgan und als Wrestling-Promoter Werbung gemacht für so einen, er kommt aus Chicago, für so einen lokalen Furniture, so einen Möbelanbieter.
Mhm.
Und hat dann, kennst du den Clip?
Nee.
Du musst dir den angucken. Also Saul Goodman aus Better Call Saul hätte es nicht besser oder schlechter machen können und aus Breaking Bad. Und zwar sind dort Wrestler in einem Ring und hauen sich, wie sie es halt so machen, gegenseitig die Stühle auf den Kopf, die da so rumstehen. Und dann nimmt ein Wrestler einen Stuhl, will den gerade seinem Gegner über den Rücken brettern und dann springt Billy Corgan rein und sagt, no, not this chair. Also wirklich, warum nicht? Ja, der ist doch von, jetzt habe ich den Namen vergessen, der ist doch von dieser Marke hier, das kannst du doch nicht zertrümmern. So, oh, sorry. Und dann grinsen Billy Corgan und der Chef dieser lokalen Möbelfirma in die Kamera und sagen, hey, kauft unsere Stühle.
Das ist ja super.
Voll geil, richtig gut. Also da sieht man aber auch, was Billy Corgan für einen Sinn für Humor hat und haben kann.
Ja, ja. Aber bei allem Respekt für Billy Corgan, der geistert hier echt so durch diesen Podcast wie sonst. Na, Tobi Kuhn, das Stichwort Prost. Schon mal gefallen. Man muss schon auch mal sagen, dass Billy Corgan ein verrückter Mensch ist, der unreflektiert zu Verschwörungstheoretikern wie Alex Jones mehrfach in eine Talkshow geht, also einem Typen, der behauptet, dass 9/11 irgendwie ein Inside-Job war und alles und dass globale Konzerne uns irgendwann regieren werden und so, also zu wirklich crazy people.
Billy Corgan ist auch sehr gegen... Kann man in so einer Branche so lange wahrscheinlich auch nicht bleiben.
Wahrscheinlich nicht. Also,
Unterstellung.
Der behauptet, dass er Außerirdische getroffen hat. Und also es mag ja sein. So, ich war ja nicht dabei. Vielleicht hat er ja wirklich jemand...
Pass auf, jetzt kommt das Argument. Kannst du das Gegenteil
genau,
behaupten?
Genau, kann Berlin? Ich eben nicht. Kann ich eben nicht.
Siehste.
So. Aber...
Und jetzt denk doch mal selbst nach.
So Sachen wie, dass Amerika an erster Stelle kommen muss und Globalisierung falsch ist und alles so. Also ich möchte einfach nur sagen, dieser Meinung bin ich ganz dezidiert nicht.
Gut, dann belassen wir es dabei.
So, bevor das jetzt hier alles zu selbstreferenziell wird, nur noch eine Schlussanekdote von jedem von uns. Eine beliebte Rubrik, also hoffentlich beliebte Rubrik.
Keine Ahnung.
Sagt uns, wenn ihr das scheiße findet. Die Marktforschung
hat noch nicht geantwortet.
Bevor wir dann endlich mit Britpop, dem ganzen Rest ohne Oasis anfangen. Fabian, dein 90er Moment seit der letzten Ausgabe.
Mein 90er Moment abseits dieses Podcasts selbst. Hat irgendwie doch damit zu tun. Ich bin ja aus beruflichen und auch privaten Gründen jetzt noch mehr als sonst auf Facebook und so unterwegs und folge so diversen 90er-Gruppen und sehe da viel Trash und Scheiß und viel so, oh, guck mal, das Tamagotchi von damals, wer hatte das auch? Und unsere Jugend war noch so unbeschwert, so verklärte Nostalgie, das gefällt mir alles nicht. Da habe ich aber einen Typen gesehen, den ihr alle noch kennt. Und der war Gast, Gast in der eigentlich wichtigsten Musiksendung für uns alle damals. Jetzt rätselt ihr, was war das? Ihr habt doch schon so gesprochen über verschiedene...
Hitclip.
Nee. Ja, nee, noch wichtiger als Hitclip. Pass auf, die Mini-Playback-Show.
Oh, ja.
Also, jetzt Achtung, nicht zu nostalgischer Schenkelklopfer werden. Ja. Aber ja, wir können uns alle daran erinnern, aus meinem Dorf, aus Neukirch, gab es übrigens sogar eine Band, die haben sich dafür zusammengetan, die Comedian Harmonists nachgesungen und sind dort aufgetreten und haben dann danach das gleiche auf so Dorffesten weitergemacht. Also selbst da kann man eine Karriere mit starten. So, die waren auch 12 damals oder noch jünger, keine Ahnung. Mhm. So, und dann gab es halt auch diese Wonneproppen. So, und dann gab es halt dann einen, das war so ein kleiner, ich kann es nicht anders sagen, relativ dicker Junge, der dann von Mareike Amado, die ja wahrscheinlich berühmteste holländische Moderatorin in Deutschland neben Rudi Carell und Harry Weinfurt damals.
Linda de Mol.
Linda de Mol, nicht zu vergessen. Pardon, wie konnte
Linda
ich?
Linda de Mol.
Oh.
Nicht G-Dur.
Hat den Kleinen dann gefragt, wie es ihm so geht, was er zu Hause so macht. Und dann hat er so im tiefsten Bayerisch so das ganze fremdenfeindliche und patriarchale Blablabla seines Vaters nachgesprochen. Oh Gott. So und seine eigene Meinung verkauft. So, die Mama darf auch mal weg vom Herd, raus zum Einkaufen, das müsstest du sprechen, weil du aus Bayern kommst, nicht ich.
Solche Sachen nehme ich nicht in den Mund.
Ja, nee. Und am Nachmittag darf die Mama mal bis nach Regensburg. So, und dann, wenn ich später mal heirate, dann nur eine aus unserem Dorf, sprechen alle bäuerisch und wieso die anderen versteht, ihr werdet nicht blöd sein, jemand aus Schwaben heiraten. Also, die ganze Zeit so. Und ich wollte das fast teilen, weil es irgendwie lustig war. In Erinnerung dachte ich so, nee, ich möchte diesen Jungen nicht nochmal vorführen. Jetzt rede ich doch darüber. So, aber es war schwierig. Es gibt ein anderes Video auf YouTube, wo der Typ als Jugendlicher nochmal über seinen Auftritt redet. Habe ich mir nicht angeguckt, wollte ich mir nicht antun. So, also, wenn du das hörst, kleiner Wonneproppen, nichts gegen dich persönlich, aber liebe Eltern, passt mal auf, was ihr wie euren
Kindern mit auf den Weg gibt. Oder wenn du jetzt schon Eltern bist mittlerweile.
Ja, genau, auch das.
Regensburg, schöne Stadt, so sehr schöne Stadt sogar, aber es gibt auch sehr viele andere schöne Städte.
Ja. Was war denn dein 90er-Moment, Stefan?
Auch wieder natürlich so die Ankündigung, dass sogar Hör mal, wer da hämmert zurückkommt. Aber mein
Tim Taylor und Al.
Genau, in einer anderen Version wohl, aber halt wieder diese Figuren, weil man ja von solchen Leuten dann auch nicht lassen kann und so.
Ist der nicht so ein Arsch geworden, Tim Allen? War da nicht mal was?
Ja, aber da weiß ich gerade zu wenig drüber. Aber okay. Ich glaube, da war mal irgendwas ungut oder so.
Okay.
Mein eigentlicher 90er Moment war aber, dass ich mal wieder die Ärzte interviewen durfte. Die hatten wir vorhin ja auch schon
mal ein paar wieder heißt
getroffen, zum dritten Mal jetzt.
Wow.
Kommt ja neues Album, Hell, das erstaunlich gut ist. Ich war kein großer Fan vom letzten Album. Zum ersten
Darfst
Mal.
Darfst du das schon sagen? Darfst du das schon sagen?
Ja, ich kann es ja gut finden. Ich rede nicht über die Musik.
Na gut.
Man kann über die Lead-Single reden, die ich auch stark finde, auch weil die ja wieder so eine Auseinandersetzung mit Punk ist, wie sie die Ärzte eigentlich fast auf jedem Album so, ist das noch Punk-Rock oder Punk ist oder so. Nur ist die, das ergibt sich ja in dieser Zeit doch überhaupt nicht. Es gibt ja Punk nicht mehr. Punk hat vielleicht irgendwie so als Spirit irgendwo überlebt, aber spätestens seit Business-Punk und alles so ist ja, wer definiert sich denn heute noch irgendwie so direkt als Punk und so?
Außer Ratte und Zecke von der Tanke.
Genau, aber selbst hier, also wir wohnen ja in und nehmen auf in Berlin-Kreuzberg, so, also du siehst die auch nicht mehr so in der Straße, so. Also Punk ist total over, deswegen ist es umso lustiger, wie mit welcher Aggression sie sich diesem Thema irgendwie widmen und dann natürlich auch wieder durch den Kakao ziehen und alles so. Und die Ärzte damals in den 90ern, so mit eines meiner ersten richtigen Konzerte eigentlich, in Landshut, nicht weit weg von Regensburg, nicht ganz so schöne Stadt, 1995 auf der Planet Punk Tour. Ich habe gedacht, ich überlebe das damals nicht. Also Planet Punk ist ja auch das Lieblingsärztealbum der Ärzte, meins aber auch. Right.
Dann eine meins ist es natürlich wie das von allen, das davor die bestien Menschen gestaltet.
Also ja, da war ich einfach noch, obwohl ich leicht älter bin, dass du zu jung dafür, das habe ich nur irgendwie so mitbekommen.
Planet Punk war ein bisschen alberner schon.
Die war schon albern, ja, aber da war auch die traurige Ballade von Susi Spakowski drauf und so und der Schunder-Song allein ja. Also auch so einen Song einen Titel zu geben, den keiner verstehen kann, so wie jetzt auch wieder morgens pauken, kommt ja auch überhaupt nicht, kein Bezug zum Song. Dann danach ein halbes Jahr später noch dieses Frisurenalbum, dieses völlig unterschätzte Frisurenalbum hinterher zu schieben und so, genau, super, Voco Healer Superstar und alles, sondern an diesen Typen dann wieder gegenüberzusetzen, die einfach nicht altern. Und das, also unser Eins interviewt ja viele Leute, aber bei den Ärzten habe ich immer noch so den Eindruck, so ich, also da muss ich erst meine Augen immer noch so justieren. Ich finde das so schwer, mir in dem Moment zu begreifen, dass das jetzt die Ärzte sind, weil es auch niemanden gibt, der aussieht wie die Ärzte. Also je älter man wird, desto mehr Gesichter hat man schon mal gesehen und gleicht die immer schon mal irgendwie so ab. So, ja, der ist eine Mischung aus den beiden und die habe ich auch schon mal so ähnlich irgendwo in meinem Leben gesehen. Niemand sieht aus wie Béla Fahrenrott.
Wer ist dein Lieblingsarzt?
Das funktioniert nur in dieser, die funktionieren nur so. Man kann da keinen rausnehmen. Ich bin auch kein so großer Fan von den Solo-Sachen, aber wenn die zusammenkommen, dann setzt es eine Energie und eine Kreativität frei, die in diesem Land ihresgleichen sucht.
Neues Album von Die Ärzte, Hell.
Genau.
Vielleicht irgendwann mal mehr in Never Forget, der 90er-Podcast, aber dann ja nicht darüber, weil wir reden ja über früher.
Genau, genau. Zum Beispiel über die Ärzte und ihr sagenhaftes Comeback in den 90ern. Ja. So, jetzt geht's aber, wie von langer Hand angekündigt, um Britpop ohne Oasis, was unseren Gast später einigermaßen stören dürfte. Im Laufe der Folge rufen wir nämlich Stefan Redelsteine.
Kennt ihr den? Sagt er euch schon was?
Der muss euch was sagen. Der wird euch viel sagen. Der redet nämlich sehr viel. Das ist eine Figur, ohne die aktuelle Popszene Österreichs nicht existieren würde. Ehemaliger Manager von Wanda, Förderer von Stefanie Sargnagel, vom Nino aus Wien, zieht jetzt die Fäden bei den nicht ausreichend zu lobenden Pauls Jets und bei Voodoo Jürgens. Der absoluter Beatlemaniac, großer Fan von Blur, ein gigantischer Fan von Oasis, dazu darf er aber nicht so viel sagen später, weil da hatten wir ja schon auf den anderen Ultra T.S. Ullmann in der Sendung, den rufen wir später an, der sitzt in Wien, wie es uns T.S. Ullmann mehrfach in der letzten Folge aufs Brot geschmiert hat, wir müssen unbedingt mit Tobi Kuhn, ihr wisst schon, der Prost. Miles und, genau, in unser Saufspiel, Miles und Monta und aktuell einer der wichtigsten Pop-Songschreiber und Produzenten Deutschlands, nicht nur Deutschlands, wie wir gleich hören werden. Wir müssen den ranbekommen, weil der, also Miles war ja auch so die einzige deutsche Britpop-Band sozusagen. Wir stehen in Kontakt mit dem.
Und die ja wirklich Indie waren damals.
Genau, auch, ne? Genau. Mit der Ambition aber ganz groß zu werden. Der wird im Laufe, nicht dieser Folge, sondern dieser Serie noch als Gast zu uns kommen. Aus terminlichen Gründen hat es nicht für diese jetzige Folge geklappt. Der ist nämlich gerade in London, wo man als Britpop-Fan hingehört, um ein Album von einer sehr großen britischen Band zu produzieren. Also er hat es tatsächlich geschafft.
Also nicht die Stones, so viel können wir sagen.
Aber mehr, glaube ich, kann man das noch nicht verraten. Wir sind an dem dran. Der hat auch Bock mitzumachen. Der wird in einer weiteren Folge hoffentlich zu Gast sein.
Tobi Kuhn, für die, die unsere T.S. Ullmann-Folge nicht gehört haben und ihn schon ausreichend zu schätzen wissen, die auch Miles und Monta nicht gehört haben und auch die Band nicht kennen, deren Namen wir gerade nicht nennen, die er gerade produziert. Er hat auch unter anderem mit den Toten Hosen Musik gemacht.
Siehst, es geht Tag nie ohneinander. Ärzte und Hosen, es muss immer, also die müssen immer ganz nah beieinander erwähnt werden.
Ja, und ich sage das deshalb, weil dieser Mann weiß, was er tut und genau. Nicht nur Rock kennt, sondern auch Pop und Punk oder das, was man Punk nennt.
Genau.
So, aber Stay tuned.
Kommt zu uns, nicht heute. Heute ist der Stefan Riedelsteiner zu Gast, den rufen wir später an. Der sitzt in Wien und wird uns was erzählen zu Britpop, was ihr bis hin nicht hoffentlich schon mal gehört habt, weil jetzt labern erstmal wir los. So, was ist Britpop überhaupt? Man muss das verstehen, glaube ich, als ein...
Ja, unterbreche dich sofort, ja. Weil die Frage hatte ich mir fürs Ende notiert. Die muss man gleich am Anfang stellen. Du wirst das jetzt mit all deiner Expertise beschreiben, aber ich habe einen Wunsch. Hm. Beschreib es bitte in Abgrenzung zu Brit Rock. Also wo sind denn da die Unterschiede? Was ist da los? Warum sind jetzt diese Bands, über die nachher reden, warum sind die Britpop und die anderen nicht?
Da wird natürlich sehr viel auch miteinander vermengt. Also wir reden über etwas, was größer ist als einfach nur die Musik, die man jetzt damit verbindet. So, also das ist ein größeres Phänomen, das sich aus ganz vielem speist. Also vor allem auch einfach politisch, also New Labour war auf einmal irgendwie ein Ding, also die Ahnung, dass Politik auch irgendwie jung und fresh sein kann, was dann ja herbe enttäuscht wurde. Noel Gallagher war damals ja sogar bei der Amtsentführung Tony Blair in der Downing Street und hat seine Hand geschüttelt.
War Tony Blair Britpopper?
Der hat das natürlich behauptet, musste er ja. Der war noch relativ jugendlich, noch keine grauen Haare, musste natürlich sagen, dass er das alles total super findet und die Spice Girls und alles. Sonst hättest du damit ja keine jungen Wähler bekommen. Fußball-EM damals in England, Kino, Trainspotting, wo das ein Film ist, der nicht in den 90ern spielt, Kinolandschaft für immer verändert, für Hochzeiten und einen Todesfall, der Soundtrack dazu, Love is All Around von Wet, 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 diese unendliche Nummer 1 Song, das Comeback von James Bond, damals mit GoldenEye, da in Trainspotting wird ja auch die ganze Zeit diskutiert, wer denn der beste James Bond ist, also man besinnt sich so auf seine alten Helden, versucht die aber irgendwie in die Gegenwart zu bekommen, Literatur, Irvin Welch, Nick Hornby, High Fidelity erscheint 1995, Damien Hirst. Spätestens
durch den Film dann jeder kannte.
Genau, Damien Hirst revolutioniert die Kunstwelt in England. Also da passieren so viele Sachen gleichzeitig, die wahrscheinlich ein Zufall sind. Damien Hirst hatte sogar später mit dem Bassisten, dem schönen Bassisten von Blur, Alex James, eine Band, Fatless, die damals sogar einen ganz idiotischen Fußballsong hatten.
Less mit einem S geschrieben.
Genau, so als Wortspiel. Mr. Bean, also auf einmal so eine weltweite Begeisterung wieder für britische Kultur, die Spice Girls, sehr viel, die Beatles Anthology, also diese Fernsehserie und die CD-Reihe Mitte der 90er, also da hat man ganz... bewusst versucht, auch so die eigene Vergangenheit noch mehr hochleben zu lassen, nach diesen sehr schwierigen 70ern und auch in Thatcherism und alles so, als Gegenbewegung auch zu Grunge. Also es war dann irgendwie einfach zu viel. Also Grunge, so eine der letzten Kurt Cobain-Songs, I Hate Myself and I Want to Die, war ja angeblich, auch schon wieder widerlegt, der Grund, dass Noel Gallagher Live Forever schreibt. Damon Albarn hat damals gesagt, wenn es damals bei Punk drum ging, die Hippies irgendwie zu killen, dann ist er jetzt Anführer dieser Anti-Grunge-Bewegung, um diese Schnarchennasen oder diese depressiven Leute irgendwie wegzufegen. So, das war durchaus nicht unartverwandt mit Alternative Rock, aber viel catchier, viel sonnendurchfluteter, fröhlicher. Das war eine große... Lebensfeier.
So. Ja, und viel mehr auch vom, was du gerade in Einladung gesagt hast, vom politischen und kulturellen Geschehen im eigenen Land beeinflusst.
Genau. Es war ganz, ganz britisch, deswegen konnte es auch im Ausland nicht so gut funktionieren. Also natürlich hat man in der letzten Folge ja auch so Wonderwall und sowas, das waren Hits, die konnte man überhaupt nicht aufhalten, aber sowas wie Parklife oder so von Blur, also das ist zu britisch. Da war dann auch klar, dass Blur nur mit sowas wie Song 2 in den USA irgendwie es bis zu The Simpsons schaffen können oder so.
Das und rauf und runter auf dem Soundtrack von FIFA 98,
hab ich beim Dattel immer gehört. Genau. Da hier ist jetzt sogar als Blur bei Zirkus Halligalli, als du vorhin gemeint hast, als sie zu Gast waren mit ihrem Comeback vor 5 Jahren, da wurde sogar, haben sie Song 2 gespielt und dann war so als Bauchbinde eingeblendet von ihrem Album FIFA 98.
War ganz schön lustig, oder war das ein Fehler?
Ich habe auch erst gedacht, dass es ein Fehler ist und bin dann aber zum Fan dieser Sendung geworden und schon auch darauf und habe mitbekommen, wie sehr die da auch einfach mit referenziellem Humor arbeiten. So, ich glaube schon, dass die das wissen.
Is it a bug or a feature?
Ah. Was? Genau. Genau, also man nimmt so das Beste, was man bisher hatte, man nimmt so die Frisuren aus den 60ern, man nimmt den Glamrock und den Punk aus den
70ern. Wenn das Beste war, die Frisuren aus den 60ern.
Ja, du weißt, was ich meine, man nimmt natürlich so die Beatles, man nimmt die Hollies, man nimmt vor allem aber auch die Kinks und so. Man bedient sich an den eigenen 70ern, die Smiths in den 80ern, mega Einfluss natürlich, und aus all diesem Zeug ist dann erstmal in Manchester erstanden, also diese Rave-Bewegung.
Wo es erst um Rave ging.
Genau, genau. Das hat das, also das war diese, die Ur, also unmittelbar vor Britpop eigentlich schon die große Bewegung. Happy Mondays, die Stone Roses, mehr oder weniger ja auch eine Blaupause für Oasis später aus Manchester. Nebenan die Lars in Liverpool, die nochmal das Beatles-Erbe hochgehalten haben, später auch ganz schön künstlerisch ausgebeutet von Oasis, möchte ich sagen. Diese große Begeisterung, die natürlich auch irgendwann, die natürlich auch Schattenaspekte hatte. Also es wird auch sehr schnell, man hat da ja auch von Cool Britannia geredet, was ein Wortspiel war, auf Rule Britannia aus dem 18. Jahrhundert, stammender, sehr patriotischer Song. Es wurde dann tatsächlich aber wieder sehr Rule Britannia. Also es gab zum Beispiel mal den Vorfall, dass Brett Anderson von Suede auf dem damals noch existierenden Select Magazine war und irgendwie so lassiv sich räkelt, und im Hintergrund haben sie einen Union Jack reinmontiert und die Überschrift war Yanks Go Home. So, das fand ja ganz schlecht. Also das fand ja überhaupt nicht gut. Wusste auch davon nicht, bis es am Kiosk selbst gesehen hat. Er ist ja auch eher
ein
Feingeist. Hat.
Der ist ja nicht so ein grobschlächtiger Typ.
Überhaupt nicht. Brett Anderson ist ein sehr, sehr sophisticated Mensch. Nicht der most sophisticated one bei Suede, aber also das hatte nichts damit zu tun, außer bei Blur, über den es wirklich darum ging, USA irgendwie zu zeigen, wo es lang geht. Die hatten aber auch kurz davor beim zweiten Album eine fürchterliche Tour, die nicht funktionierte in den USA, und die waren da einfach irgendwie angefressen. Die waren aber auch noch einfach zu jung so. Die fanden dann halt einfach USA blöd, aber nicht alle.
Und wie jung waren sie?
Anfang 20. Okay. Also da haben wir noch nicht so viel, raus. Und dann war das auch sehr schnell so eine Lad-Kultur, also sehr männerdominiert, sehr sich daneben benehmen dürfen. Das war etwas unsympathisch natürlich an dem Ganzen, dass es dann auch so hooliganesk irgendwie wurde.
Und was aber viele Leute leider Gottes sehr sympathisch fanden.
Genau, deswegen war es ja so ein Massenphänomen. Mit Jesse
drüber bei den Girlgroups, dass das so ein Skandal war, dass Frauen ja auch mal rülpsen dürfen und genau. Unsympathisch sein.
Genau.
Dann gilt das gleich irgendwie als Scheiße, wenn Typen das tun. Oh, der weiß, was er macht.
Weil da waren sehr viele Singalongs dabei, da waren sehr viel Musik, zu denen man sich mit seinen besten Buddies irgendwie verschwitzt und besoffen im Pub Arm an Arm irgendwie liegen kann, und da ist dann einfach so eine Kultur auch daraus entstanden. Ich glaube nicht, wie es mittlerweile auch oft heißt, dass Britpop den Brexit ermöglicht hat. Also, dass man in so einem Rausch irgendwie war.
Das habe ich ja noch nie gehört. Warum? Wie erklärt man das?
Naja, dass man sich so an seiner eigenen Nationalität oder seinem Ursprung berauscht hat, dass man gedacht hat, so, wir können es ohne allen anderen. Weil, wie man sieht, die Leute, die, also ich denke, das ist zu kurz gedacht, und die Brexit-Voter, so die dafür waren, die sind ja viel älter als die Leute, die damals mit Britpop groß geworden sind.
Erstens das, und zweitens war Britpop ja auch oder umfasste eine relativ kurze Zeitspanne.
Sehr kurze Zeitspanne. Also wir reden da wirklich von, sagen wir mal, 1992 bis 1997. Da kam dann das dritte Oasis-Album Behirnau raus, was künstlerisch auch nichts mehr zu sagen hatte, ist ja mehr oder weniger untergegangen. Da gab es damals eine Fernsehwerbung mit dem neuen Blur-Album, eben nicht FIFA 98, sondern es hieß einfach nur Blur, dieses orangefarbene, wo es in der Werbung schon hieß, Britpop ist tot. So. Und danach Pulp, dann als der große Epilog 1998, nachdem die riesigen Erfolg hatten mit Different Class 95, ein Album rauszuhauen, das This is Hardcore heißt, dass man sich wirklich nur in ganz speziellen Momenten anhören kann. Also das hatte überhaupt nichts mehr mit Disco 2000 und ein sehr, sehr schwermütiges Album, das sich mit den Folgen von Ruhm und so auseinandersetzt. Da war es dann nämlich auch schon wieder vorbei. Dann kommen wir in Post-Britpop-Gefilde. Also man merkt dann auch richtig, dass das so Katerstimmung war. So, das war der große, große Kokain- und Ecstasy-Rausch. Und dann kamen die Akustik-Bands. Dann kamen Travis, wurden riesig. Dann kam Coldplay und wir wissen, was mit denen passiert ist. So, genau. Das war dann alles viel, viel, viel ruhiger. Snow Patrol und alles sowas. So. Und auf deine Frage von Anfang nochmal einzugehen. Natürlich gab es sehr viele Bands damals, die in diesem ganzen Umfeld auch groß geworden sind. Also Skanker Nancy, die Manic Street Preachers, die es davor ja auch schon gab.
Ash, die aber ja auch nicht vom Festland kommen.
Genau, die Stereophonics und so, die würde ich jetzt, ohne die abkanzeln zu wollen, da ist ganz viel fantastische Musik dabei, vor allem bin ich großer Ash-Fan. Ich glaube, das passt nicht so ganz zu dem, was wir gleich, hoffentlich wird sich das musikalisch gleich zeigen, wir kommen gleich wieder zu unserer Top-10-Liste mit den besten, den 10 besten Britpop-Songs ohne Oasis. Da sind die Einflüsse, glaube ich, einfach immer noch andere. Also Ash ja eher eine Power-Pop-Band oder eine Punk-Band oder so, die sich auch nie auf England oder so bezogen hat. Manic Street Preachers ist auch eine Band, die angefangen hat, in der Hoffnung, die nächsten Guns N' Roses zu werden, also viel rockistischer letztlich. Die würde ich, will ich nicht unerwähnt lassen, aber ich glaube, die passen nicht so ganz zu dem Kern,
genau, was sie unter Britpop verstehen. Genau, und beide Wales kamen aus Wales bzw. Irland, also hat nichts mit Manchester zu tun, genau. Nichts mit dieser Working Class, haben einfach ihren Rock gespielt und Ash vor allen Dingen haben ja auch in sich in ganz vielen Genres bewegt. Also guck mal,
genau, die hatten ja auch Shining Light später, und so.
Das war ja Pop eigentlich,
ganz toll. Genau, weil Tim Wheeler einfach ein unfassbares Händchen für Melodien hat. Wir schauen mal, wie es mit diesem Podcast weitergeht. Vielleicht springt irgendwann noch eine Folge über britischen Powerpop raus.
Es liegt an euch.
Ja, es liegt an euch. Genau, dann würde ich sagen, wir steigen mal in die Songs ein, oder? Platz 10 der besten Britpop-Songs ohne Oasis. Ihr habt es gehört, eine weibliche Stimme. Das sollte man ja eigentlich nicht erwähnen, in dem Fall ist es aber tatsächlich wichtig. Das war ein Sleeper mit Inbetweener und die Frontfrau dieser Band, Louise Wiener, die hat natürlich auch die hat natürlich auch ein Ding draus gemacht, dass sie eine Frau ist und hat ein T-Shirt damals popularisiert, auf dem drauf stand Another Female Fronted Band. Das hatte ich damals sogar.
Nein, hast du es noch?
Bestimmt, solche Sachen wirft man nicht weg.
Bis die Motten kommen.
Und dann vertreibt man sie wieder mit so grünem Papier. Die waren mal Support für Blur und waren ab dann in dieser Britpop-Welt drin, sind auf dem Trainspotting-Soundtrack zu hören mit Atomic, weil Blondie damals die Rechte nicht an ihrem eigenen Song freigegeben haben Sleeper das gecovert, genauso wie David Bowie zum Beispiel nicht wollte, dass man seine Songs nimmt, aber dann auf dem albernen Trainspotting 2 Soundtrack, nachdem er gesehen hat, wie groß Trainspotting geworden ist, war dann doch wieder ein Song von ihm drauf. Louise Wiener neben Justine Frischmann, also der Sängerin von Elastica und, weil es in dem Fall wichtig ist, Ex-Freundin von Damon Albarn zu der Zeit, die waren ja so das Prinzenpaar, also das Royal Couple von Britpop, die großen Frauenfiguren im
William
Britpop.
William und Kate.
Genau. Sehr zu empfehlen ist die Autobiografie von Louise Wiener, die heißt Different for Girls. Ihre Zeit, wie sie als jemand, der durchaus große auch Unsicherheiten hatte, auf einmal vom NME zur Sexiest Woman irgendwie gewählt zu werden und so. Und wie es als Frau war, damals Britpop zu machen. Sehr, sehr interessant, sehr angenehm geschrieben.
Weißt du denn, ob von diesem Song Inbetweener auch der Titel der gleichnamigen Serie beeinflusst ist?
Ich glaube, das ist schon so eine Standing Phrase in England. Ja, ist.
Keine Ahnung, ich bin kein Brite.
Ich schaue ja nicht fern. Wie ihr wisst, schaue ich nicht fern, auch nicht Wetten, dass.
Also dieses Inbetweeners war, glaube ich, eine sehr erfolgreiche britische Sitcom von 2008
ja, ja.
bis 2010.
Ja, das stimmt.
Und auf die bin ich nur gekommen, weil es immer mal einen Film dazu gab. Den habe ich mir mal gegeben, weil es hieß, das ist ein Riesending in England. Mhm. Und ich finde viele Comedies aus England sehr gut.
Ja.
So, auch Little Britain und so damals riesig. Ja. Und dieser Film war nicht gut. Nur pubertäres Gelaber, was man vielleicht witzig findet, wenn man die ganzen Referenzen auf die Serie versteht. Ja. Ich hab sie nicht verstanden, voll doof. Naja. Kann ja auch mal vorkommen.
Auch eine Band, die man damals sehr gut fand und jetzt vielleicht nicht mehr so, aber dazu gleich mehr. Platz 9 in unserer Liste.
Sind das diese Beatles?
Das sind die späten Beatles. Ja. Das sind die George Harrison beeinflussten Beatles. Ja, Cooler Shaker mit Tetva. Da darf man nicht vergessen, die werden ja jetzt gern belächelt. So, ach ja, stimmt, die gab es damals auch. Das waren diese indischen Spinne und so.
Hush war die andere Single.
Genau, ein Joe South Cover. Ja. Ja, da hatten viele Singles. Hey Dude,
die andere
Riesensingle. Grateful When You're Dead, Shower Your Love, mindestens
das
zwei
Titel schon sind.
Sehr gute Alben. Ja, ja, die waren sehr interessiert an indische Mystik und Religion. Das hat ihnen dann später auch das Genick gebrochen. Ich war zu der Zeit, als die richtig groß waren, war ich mal in Wien, wo wir später Stefan Riedelsteiner anrufen, im Virgin Megastore, nämlich anstehend, um Be Here Now zu kaufen.
Großer Plattenladen, liebe Kinder, kennt ihr nicht mehr.
Kennt ihr nicht mehr. Und da hatte ich ein Rock im Park T-Shirt an. So, und dann hat mich da so ein Mädchen angesprochen, ja, ob ich denn da auch gewesen sei. So, ja, sonst hätte ich das T-Shirt nicht. Und sie ist da nur wegen Cooler Shaker hin. So, da waren Aerosmith und Kiss und alles, also waren riesen Bands, aber man ist, also Cooler Shaker war die Band der Stunde damals. Und die sich selbst wirklich dann das Genick gebrochen haben, kurz bevor das zweite Album kam, was nicht so schlecht war, hat der Sänger Christian Mills in der britischen Presse davon fabuliert, wie toll wäre, wenn er irgendwie brennende Hakenkreuze auf der Bühne hätte. Das wäre doch eine tolle Bühnendeko. Und wie schön und kraftvoll er dieses Hakenkreuz an sich irgendwie findet, was...
Also ein Hingucker wäre es.
Ja, da würde
kann
man
sich sicher sein.
Das würde schon auffallen. So, das ist ja an sich ein religiöses Glückssymbol, das in vielen Religionen, Hinduismus, Jainismus, Buddhismus verwendet wird, ohne eine konkrete Bedeutung zu haben. Aber wir wissen natürlich, wie das in der Welt wahrgenommen wird. Und natürlich kann man mit solchen, natürlich kann man sowas nicht einfach sagen, und sofort war diese Band so als Nazi-Band abgeschrieben, und die haben auch mehrfach dann danach gesagt, dass die halt einfach jung und dumm waren, das nicht gut durchdacht haben und dass es auch okay sei, dass das so die Welt auf sie reagiert hat. Also das zweite Album ist dann...
Hatten sie kein Management damals?
Sehr gefloppt. Da war der Manager zumindest nicht beim Interview dabei. Mhm. Also das war ganz schnell vorbei. Die haben sich dann nach ein paar Jahren sogar wieder zusammen gerauft, 2004. Ist auch schon wieder 16 Jahre her. Die Reunion von Cooler Shaker. Ich glaube, 3 Alben seitdem veröffentlicht. Ich höre mir die noch so pflichtbewusst an. Das ist überhaupt nicht schlecht. Es gab 2016 sogar eins, das hieß K2.0, also eine Anspielung auf ihr Durchbruchsalbum, ihr Debüt K von 1996, was albern ist, aber das Album war echt gut. Aber natürlich hat diese Band kein Publikum mehr, und selber schuld. Sehr vielversprechende Karriere.
Früh ja, mei, sie hatten ihre Zeit, sonst würden wir jetzt nicht über sie sprechen.
Genau.
Und damit schon mal mehr geschafft als andere.
Das stimmt.
Nicht, dass man es geschafft hätte, wenn wir darüber sprechen,
aber so, jetzt irgendjemand darüber spricht. Zu einem Song, der wirklich noch in allen Ohren ist.
Boah, da habe ich Bock drauf. So, und jetzt dürfen wir eigentlich eine Minute lang nichts sagen, weil ihr alle zu Hause vor den Boxen steht, die Arme hoch hast,
genau.
Trikot ausgezogen, in den Pool und danach merken, es ist gar kein Wasser drin, scheiße, noch ein Dosenbier, egal, ich mach das jetzt weiter, ich zieh das jetzt durch. Das kennt ihr alle, nicht diese Szene, die ich gerade beschrieben habe, vielleicht schon, die Briten unter euch zumindest, keine Vorurteile und Klischees hier. Die Lightning Seeds featuring Bagel and Skinner, 3 Lines, gab's zweimal den Song. Und zwar 96 zum ersten Mal und dann als Remake 1998.
Genau.
Mit Robbie Williams im
Video. 2018 dann zum dritten Mal Nummer 1 geworden.
Ja, hat das schon mal jemand geschafft?
Und zwar, das hat noch nie jemand davor geschafft, mit solchen Abständen. Die waren 2018, als man dachte, dass England Weltmeister wird, Nummer 1. Dann hat Kroatien, glaube ich, die rausgekegelt, wenn man das im Fußballsprech sagen darf, im Halbfinale. Und dann war der Song einen weiteren Rekord gebrochen als tiefsten Sturz von Platz 1 auf Platz 97.
Ja, tiefste Stürze, darum ging es ja auch im Fußball. Jetzt bewegen wir uns auf ganz dünnem Eis, weil von Fußball haben wir beide nur wirklich gar keine Ahnung.
Gar keine.
Also wir beide, glaube ich, sehr wenig. Vielleicht du sogar noch weniger, endlich mal einen Bereich.
Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball.
Okay, also ich habe eben FIFA 98 genannt und ich weiß, dass ich habe England damals gerne ausgewählt, als ich mit meinen Kumpels zusammen spielte, weil das war schon ein Riesenteam damals. Also mit diesem legendären Torwart David Seaman, mit Rio Ferdinand, wie auch immer man ihn ausspricht, Paul Scholes, Michael Owen, Alan Shearer und David Beckham.
Ah, da kommt der her.
Der
war Fußballer.
Dem Mann des Spice Girls, Victoria Beckham.
Ja.
Daher fand der hier auch schon mal statt. Haben wir über ihn gesprochen, als wir die Spice gesprochen?
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich mich schon mal öffentlich über David Beckham oder irgendeinen Fußballer geäußert habe.
Jetzt haben wir es getan. Da kommt er her. Er war mal Fußballer. Ja. Und dieser Song hier, das ist ja nur wirklich der ultimative Fußballsong. Also kann jeder mitgrölen, das ist ein fantastisches Ding. Und die beste Szene, finde ich, ist ja die in dem Video, wie sie sich über deutsche Fußballernamen lustig machen. Da rennt doch einer rum mit dem Trikot von Stefan Kunz, die Älteren erinnern sich. Das war so dieses Team damals mit, war Andi Möller noch dabei, weiß ich nicht, und mit
Sepp Maier, Franz Beckenbauer.
Nee, die war deutlich früher, mein Lieber.
Mohammed Ali.
Keine Ahnung. Nee. Mehmet Scholl vielleicht gerade, das kann sein, aber es war vor allen Dingen Stefan Kunz, der den Engländern, wenn man so will, das Genick brach. Der hat nämlich ein zum 1-1 getroffen im Halbfinale, im EM-Halbfinale 96. Und dann im Elfmeterschießen nochmal. Deutschland wurde Europameister, England raus in ihrer Heimat. Und Deutschland wurde Europameister nach Golden Goal, dem ersten und letzten Golden Goal der Geschichte des Fußballs von Oliver Bierhoff.
Jetzt aber. Ich muss gerade nur an die Golden Girls denken.
Stefan Kunz.
Genau, in der 98er-Version war das. Als diese Deutschen da ankommen, wo auch Robbie Williams dann im Video am Schluss mithüpft und die Deutschen waren dann auch alle so mit Vokuhila und Schnauzbart und so wie man sich halt die deutschen Kunz vorgestellt hat.
Ja, und Fußball war ja damals, also Fußball und Britpop, das gehört halt zusammen. Es gibt ja auch Fotos von Liam Gallagher mit Robbie Williams im Arm auf dem Fußballplatz. Es gibt Fotos von Liam Gallagher mit Damon Albarn,
wo sie ihm die Hose runterzieht.
Und wie er so eine Bierdose verspritzt, gerade auch auf unserem Instagram-Kanal gepostet. Like das mal ab.
Also Britpop lässt sich natürlich nicht von dieser Fußball-Euphorie trennen. Wobei, lässt sich schon. Für mich zumindest. Aber es ist dieses Phänomen.
Es gibt auch Fußballer, Fußballfans, die Fußballfans sind, ohne Britpop zu hören.
Das muss man sich mal vorstellen.
Verrückt.
Vielleicht kann ich deswegen mit Fußball nichts anfangen.
Was hören die dann? Die hören dann die White Stripes, die immer so im Stadion laufen.
Genau. Keine Ahnung. Oder die Sportfreunde Stille, die haben sie mal versucht, so das deutsche Bandort zu Three Lions zu schreiben. Jetzt kommen wir zu einem Song, bei dem die Augenbrauen hochgehen werden, weil viele von euch sagen werden, der gehört doch bitte auf Platz 1, also bei uns auf Platz 7. Das erinnert mich an Placebo. Auch eine Band, die in den 90ern riesig war in England, aber nicht hier auftaucht, weil auch eher Brit. Punk oder so, wie kann man das denn bezeichnen?
Genau, und auch so ein bisschen Glam war das. Und die haben vor allen Dingen, die waren ja bei einer Zeit gleich da, also Without You I'm Nothing, 99 glaube ich, also war nicht zeitgleich, stimmt, war ein bisschen später.
Ja, genau.
So, Riesending, aber klar, kein Britpop.
Aber hat nichts eigentlich so mit Pulp oder so zu tun. Trotzdem, es lohnt, die ersten drei Black Market Musiker, noch tolles Placebo-Album, aber nicht Placebo, sondern Placeben jetzt. Fabian, hau drauf.
So, wer den Song nicht kennt, ist tot und war schon immer tot.
Das ist vor allem ein Song, den es schon ganz, ganz lang gibt. Der kam 1997 raus. Der hatte damals aber schon eine über 50, 60 Geschichte auf dem Buckel, die ich mal kurz abreißen will, weil die einfach so abgefahren ist. The Verve, Bittersweet Symphony. Den Song kennt ja jeder, aber der hat wahnsinnig verästelte Ursprünge, was auch irgendwie so erklärt, wie Pop funktioniert. Es ist ja selten so, dass jemand aufwacht, es sei denn, dass Paul McCartney hat Yesterday im Kopf. Es ist ja selten so, dass eine Idee so aus dem Nichts kommt. In dem Fall ist der Ursprung, zumindest der bekannte Ursprung, ein altes Blues-Traditional, das heißt This May Be The Last Time. Es ist unklar, wer das geschrieben hat. Die bekannteste Version ist von den Staple Singers. Wir hören da mal kurz rein. This may be my last time. Maybe my last time. I don't know. So, das mag manchen von euch schon bekannt vorkommen. Das haben nämlich später die Rolling Stones aufgegriffen, ohne dafür zahlen zu müssen, weil die Songwriter-Rechte ungeklärt waren, von wem das Stück ursprünglich kommt, und haben ihren Riesenhit draus gemacht, The Last Time. Achtung! Und zu dieser Zeit, das muss man sich mal vorstellen, wie weit da schon die Recycling Schlaufe war, hat der Manager von den Rolling Stones, ein sehr, sehr junger Mann, Anfang 20, der von Management und Musikproduktion überhaupt keine Ahnung hatte, aber sich wahnsinnig gut darstellen konnte, Andrew Luke Oldham, ein eigenes Orchester gegründet, das Andrew Luke Oldham Orchester, mit der er 1965 eine Platte veröffentlicht hat, an der er musikalisch nicht beteiligt ist, diversen Künstlern, auch einem Jazz-Ensemble zum Beispiel, Stones-Songs gegeben hat und sie darum gebeten hat, die möglichst opulent nochmal neu zu orchestrieren. Und da hat da haben wir Künstler was draus gemacht, was unglaublich ist, wenn man es nicht kennt, nämlich die Vorlage, wie wir es heute kennen, von Bittersweet Symphony. Here's the Last Time vom Andrew Luke Oldham Orchestra. So, und da bleibt jetzt wirklich nicht mehr viel über. Dann muss der Richard Ashcroft nur noch was drüber singen, wie hart doch das Leben ist und dass wir alle Slaves to Money sind und dann we dine, so. Also, was er, der große Lyriker war er noch nie. The Verve wussten natürlich damals, dass das ein Sample ist. Die wollten so eine 6 Töne am Anfang davon samplen, haben auch die Rechte davon bekommen von Decca Records. Haben wir auch schon mal erwähnt, das ist die Band, das die Beatles abgelehnt hat, hatten allerdings nicht die Rechte von dem Ex-Stones-Manager Alan Klein eingefordert, so dass der, obwohl Bittersweet Symphony schon draußen war, ein großer Hit war, auf einmal die verklagt hat, und es ging tatsächlich so weit, dass The Verve komplette Songwriter-Rechte zurückgeben mussten und da einfach alle Tantiemen dafür auf das Konto von Jagger und Richards gingen, was Richard Ashcroft dann dazu bewogen hat zu sagen, er sei dafür verantwortlich, dass die Stones auch mal wieder einen Hit haben. Er hat außer $1,000 nichts daran verdient. Später hatten die dann nochmal einen Werbedeal, wo Bittersweet Symphony in der Nike-Werbung in den USA lief. Da haben sie dann auch noch mal etwas mehr Geld bekommen, aber eigentlich war dieser monumentale Jahrzehntsong, da war nicht viel dran verdient.
Der nur für diese eine Werbung, der lief doch überall.
Der lief auch oft noch in Filmen natürlich so, der wurde oft, also über solche Wege kam dann schon nochmal irgendwie Geld aufs Konto. Aber von dem reinen Song, wenn der im Radio kam, da haben sich Mick Jagger und Keith Richards gefreut, die den Song ja auch nicht, also weder die Urfassung davon geschrieben haben, noch diese sehr, sehr freie Interpretation von diesem Orchester dafür verantwortlich sind. Also die zwei haben in diesem Song sehr wenig zu tun. Das haben sie auch irgendwann eingesehen. Nicht irgendwann, sondern im Mai 2019 haben sie die Rechte nämlich zurückgegeben.
Großzügig, wie sie sind.
Dieser Alan Klein, der kommt immer mal wieder in der Musikgeschichte vor. Also dieser sehr, sehr findige Manager, der war am Schluss dann, der kam auch Vermittlung von Mick Jagger sogar ins Management von den Beatles, also wollte die übernehmen, was auch zum Split der Beatles sogar geführt hat, weil Paul McCartney voll gegen den war und so. Also der hatte überall so seine Finger im Spiel und meistens gehen solche Geschichten nicht gut aus.
Apropos nicht gut ausgehen, man kann ja im Namen von The Verve von Glück reden, dass sie kein One-Hit-Wonder waren. Obwohl, sprach eben in der Einleitung über diesen 90er-Podcast von Oli P., wo es um One-Hit-Wonder ging, da hat auch einer von den beiden, oder da ist noch eine Frau im Bunde, die da mitmoderiert, die der Name ich nicht weiß, was aber nicht nur mein Fehler ist. Erstens habe ich nur eine Folge gehört, zweitens wird die da wie so ein Sidekick behandelt, wie in so Privatradios, so ein bisschen unglücklich finde ich das. Egal, alle ganz nett sonst bestimmt, hallo. Und da sagt auch irgendjemand von denen, dass Bittersweet Symphony ja so ein One-Hit-Wonder gewesen wäre.
Ja, was natürlich Drugs nicht stimmt, aber es war
Lucky Man. Genau, zum History. Glück hatten The Verve all diese Songs, Drugs and Rock, Lucky Man, du sagst es gerade, so riesige Dinger.
Ja.
Denn stell dir mal vor, du bist jetzt, keine Ahnung, Crazy Town oder so.
Oh Gott.
Ich wollte nicht daran erinnern, das habe ich doch getan.
Yeah.
Und du hast halt nur einen einzigen Hit gehabt, dieses schreckliche Butterfly, was ja manche geil finden. Ne?
Yeah.
Und dieser einzige Hit, den du hast, der basiert ja auf so einem Peppers Riff, ne? Von diesem, von dem Mother's Milk Album, wo John Frusciante, der haut halt raus und der versteckt diesen Riff irgendwo in diesem Instrumental-Song auf, wie hieß der, Pretty Little Ditty, versteckt er das Ding, Crazy Hit, machen da so einen Hit draus und war ihr einziger, dann ist halt doof. Aber wenn du so bist und Richard Ashcroft ein paar mehr hat, dann geht's zum Glück. Und da schließt sich wieder ein Kreis. Sogar Noel Gallagher fand den Typ ja ganz okay.
Ja, die waren ja eine der wenigen Bands, zu denen Noel Gallagher sogar aufgeschaut hat. Also der hat ja sogar Cast No Shadow of What's the Story Morning Glory ist ja dem Genius of Richard Ashcroft gewidmet. Es gab auch mal ein Konzert, wo die damals The Verve Vorband von Oasis waren und Noel Gallagher kommt noch vor The Verve auf die Bühne und sagt so, passt alle gut auf, so, nach diesem Abend wird man euch noch in 30 Jahren fragen, so hier wird Geschichte geschrieben. Das sind die zwei großartigsten Bands auf der Welt, vereint auf einer Bühne. Richard Ashcroft ist auch immer noch mit beiden Gallaghers sogar befreundet. Eigenartige Geschichte von dieser Band, die waren ja vor Bittersweet Symphony oder dem dazugehörigen Monster-Album Urban Hymns schon getrennt. Urban Hymns war eigentlich als Richard Ashcrofts Solo-Album geplant, dann hatte die Band doch nochmal irgendwie zusammen, dann hatten die diesen Welterfolg, danach waren sie wieder ewig getrennt. 2008 kam dann nochmal das vierte Album, Fourth, mit diesem schrecklichen Cover mit den Wolken und so. Nichts gegen Wolken, also, aber es sieht schon sehr kitschig aus. Und danach gleich wieder getrennt.
Er hat noch so andere Projekte gehabt, also neben Solo so
selber, United
Nations of Sound.
Oder ja, fürchterlich. Also sorry, echt die United Nations of Sound, was für ein banaler Name. Also der hat es ja echt nicht so mit Worten und so, der mag ein Händchen für Melodien haben. Ein Solowerk, das vom ersten Album vielleicht noch, aber selbst da waren schon sehr schwache Songs drauf, abgesehen, wurde ja immer irrelevanter. Trotzdem ist dieser Mensch wahnsinnig von sich überzeugt, ohne das jemals wirklich auch so zu erklären. Auch damals in diesen Interviews zu Urban Hymns und sowas ging es immer nur, also wenn es darum ging, seine Herrlichkeit zu beschreiben, hat er einfach immer nur so gesagt, ja, wir sind halt The Verve. So, es geht darum, The Verve zu sein und so, als sei das Erklärung genug. Das ist ja fast schon so, so eine Trump-Logik, die man ja auch, bevor er Präsident wurde, hoffentlich nicht mehr allzu lange ist, gefragt hat, ja, wie willst du für die ganzen Arbeitsplätze sorgen? Wie sollen denn die geschaffen werden? Und er sagt einfach, you just do it. Also einfach so eine...
Ah, na klar!
So geht das. Ah, man muss einfach nur The Verve sein. Und deswegen ist man so toll. Genau. Ja.
Wie toll und wichtig und einflussreich und stellvertretend für die 90er waren, zeigt auch ein Filmsoundtrack, auf dem sie waren. Du hast eben gesagt, sie sind schon in mehreren Filmen. Ich muss bei Bittersweet Symphony nämlich nicht an die Rolling Stones zum Beispiel denken zuerst, sondern an Eiskalte Engel.
Ah, ja, das war auch eine große Sache. Da hatte auch jeder so den Soundtrack, oder? Da war, glaube ich, Fatboy Slim und so drauf.
Fatboy Slim, März 99 war das. Fatboy Slim waren drauf. Counting Crows mit Colorblind. Für die hatte ich so einen Softspot. Ich weiß, dass sie da die Geister scheiden. Und Placebo, über die wir gerade sprachen.
Stimmt, Every Blur. You, Every Me wurde dadurch überhaupt erst so ein Hit,
genau,
oder?
Genau. Und Blur, Amy Mann, Skunk and Nancy und Achtung, Marcy Playground,
falls sich schwer erinnert. Sex and Candy.
Ja, aber nicht der Song, ein anderer.
Das dritte Album von Marcy Playground heißt MP3.
Ja, stimmt, das ist ja, genau. Völlig ihrer Zeit nicht voraus, sondern gegenwärtig. Ja. Und in dem Film liefen auch Songs, die es nie am Soundtrack geschafft haben. Zum Beispiel La Fool von den Cardigans.
Ah, weil das aber ja schon sehr verheizt wurde in einem anderen Soundtrack.
Wohl genau, die Rechte dafür nicht mehr bekommen. Der Film, wer sich nicht erinnern kann, mit Buffy, Sarah Michelle Gellar
in
der Hauptrolle. Ryan Phillippe und Reese Witherspoon, die von mir immer mehr geschätzte Schauspielerin, die vor allem deshalb von mir so geschätzt wird, weil sie in jüngster Zeit zwei ganz tolle Serien gemacht hat. Und zwar Big Little Lies, gibt's zwei Staffeln, und Little Fires Everywhere. Ähnlicher Titel, ähnliche Rolle auch so ein bisschen, aber ganz, ganz großartige Serien, über die ich jetzt neben Detail sprechen möchte, sonst zieht sich das hier wieder wie Gottschalk. Kleine Empfehlung am Rande. Und das war ein Ding Ende der 90er.
Ich habe mal im Internet mir ein Bild angeschaut. Da sieht man Reese Witherspoon mit einem Löffel. Und drunter steht Reese Witherspoon. Und im nächsten Bild ist der Löffel entfernt. Und dann steht drunter Reese without her spoon. Wir kommen zu Platz 6. All Right von Supergrass.
Damals, 1995. Wir waren jung, wir waren frei.
Da muss man auch dazu sagen, was leider vermutlich nur auf Platz 11 dieser Liste ist. 1995 kam noch ein anderer Riesensommerhit raus aus dem Britpop-Lager, der auch All Right hieß, von Cast, der Nachfolgeband von den Lars. Aber wie gesagt, auf Platz 11 vermutlich. Juli 95, dieser Song kommt raus. Singen die auch noch We Are Young, und die waren tatsächlich noch nicht mal 20, als die da rauskamen. Musikalisch sehr, sehr weit. Also die waren, was die für Sachen machen konnten, auch auf ihrem zweiten Album In It For The Money, war unglaublich. Also dass man solche Songs schreiben kann in diesem sehr jungen Alter. Diese Typen, wie sie da durch die Parks und durch die British Seaside irgendwie rennen, das war einfach so dieser ganze Sturm und Drang und auch diese Euphorie. Also es gibt wahrscheinlich kaum einen Song, der Britpop auch so gut ausdrückt, was wie es da auch einfach um Lust for Life einfach ging. Die waren sogar so ansteckend mit in ihrer Begeisterung und sahen so leicht affenartig aus, aber die waren sehr behaart damals schon, dass Steven Spielberg Interesse daran hatte.
Diese Koteletten und so.
Genau, Riesenkoteletten. Also für Typen mit 19, ich kann mir heute noch kein Bart stehen lassen. Er wollte ja, dass Steven Spielberg sogar eine Zeichentrickserie draus machen, weil die schon aussahen wie Cartoons, so wie die Monkeys in den 60ern. Das wäre dann auch noch sowas gewesen, um so eine Brücke in die 60er zu spannen, war in Deutschland war der Song in der Langnese-Eiswerbung, also einfach einer der quintessentielle Indie-Sommerhit für alle Zeiten. Werden leider sehr oft einfach nur auf diesen Song reduziert. Ich habe die sind ja auch getrennt, also sind seit letztem Jahr auch wieder zusammen, aber Corona hat denen ja auch das Comeback so vermasselt. 2003 habe ich immer auf dem Southside gesehen und die hatten ja auch Hits wie Pumping on Your Stereo und so später und Going Out und Richard III und so, die hatten ja Man-Size Rooster, so Lenny, also unglaublich viele Hits, wurden in Deutschland aber halt nur für diesen einen Hit wahrgenommen. Also man hat auch wirklich gemerkt, dass die trotz ihrer ganzen guten Laune auf der Bühne da etwas angepisst waren, dass halt kein Song funktioniert, Sun Hits the Sky und so, also echt Riesenhits und dann am Schluss dann bei der Zugabe All Right tanzen dann die Deutschen. So, sehr
wobei
schade.
Gerade Sun Hits the Sky und Pumping on the Stereo zum Beispiel, die standen dem ja nicht viel nach.
Nein, überhaupt nicht. Also das war hat in Deutschland nicht so einen Stellenwert gehabt. Vielleicht funktioniert es jetzt mit dem Comeback.
Bestimmt. Ja, nach Corona. So. Und der war auch auf diesem, ich hatte so einen Sampler damals, MTV Fresh.
Oh ja, der war immer im Fernsehen.
Der war, ich weiß nicht mehr, wo ich den hatte, was mich wundert, weil ich...
Mit so einer Obstansicht drauf, oder?
Genau, so Körbe mit Orangen
genau, und weiß nicht was. Genau, vom Obsthändler.
Fresh halt.
Ja, ja.
Und da war auch Aura von Supergrass drauf und ich nenne das deshalb, weil man anhand der Tracks dieses Samplers auch ganz gut ablesen kann, wo es zur Zeit noch so in war. Mhm. Es war nämlich nicht nur Britpop und Eurodance hier in Deutschland und was auch immer noch. Also da waren gute Sachen drauf. Country House von Blur, wobei mich das damals genervt hat so ein bisschen. Mm. War das dieses Video auch mit diesem Mäuse?
Das Benny Hill Video, ja. Das, über das Video kann man streiten.
Ja, Oasis waren drauf, Roll With It.
Mhm. Dann aber auch die zwei.
Aber eben nicht nur, das Songs. War kein reiner Britpop-Sampler, aber das nahm halt einen Platz ein. PJ Harvey, Whale, Radiohead, Cardigans, Therapy, die irische Rockband. Und aber eben auch so selig, Heroes del Silencio, The Bates.
Naja, die waren alle, das waren aber alles große Nummern damals.
Ja, ja, wahrscheinlich so der halbe Emi-Beck-Katalog.
Du wusstest auch nicht, dass die Bates damals, dass das halt so eine reine Coverband wurde, das konnte man auch noch nicht absehen. Und Heroes del Silencio, so Entre Dos Tierras, das war Mitte der 90er, so da war Hard Rock noch nicht so weit weg.
Ja, ja, und also, dieser Song, der war ja auch auf jedem fetten Hit-Sampler.
Genau, stimmt, fetten Hits. So, das war ja noch so alles so der Aftermath von Guns N' Roses, da konnte man so Musik schon noch machen.
Ja, hat man auch gemacht.
So. Genau, wir gehen ein Jahr weiter ins Jahr 1996.
Das ist ein richtiger Rocksong.
Ja, ja. Das ist ein richtiger Rocksong. In
Ocean Color Scene.
60er Tradition. Ocean Color Scene, The Day We Caught the Train. Eine Band, die auch damals von Noel Gallagher protegiert wurde. Da gab es sogar der war so mächtig, dass es so ein richtiger Genrebegriff Noel Rock war. Da waren Cars zum Beispiel auch dabei und Ocean Color Scene. Aus ihrem zweiten Album Mosley Shoals, das ist ein Wortspiel, das ist benannt nach der britischen Stadt Mosley, also so ein Vorort von Birmingham und den Muscle Shoals Studios in Alabama, wo sehr viele wichtige 60er Soul-Platten aufgenommen wurden. Damals war ich der festen Überzeugung, dass es der beste Song, der jemals geschrieben wurde. Also ich habe selten so Aufbruchstimmung in dem Song gehört.
Spoiler, was ähnliches wird Stefan gleich über einen anderen Song noch sagen.
da kommen noch sehr viele. Es ist wie gesagt, es ist schwer für mich, Britpop in 10 Songs zu fassen. Diese wow, wow, la, 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 Refrain und so. Also da ist so viel Euphorie drin. Am Schluss gibt es so eine eine Zeile, die sich ständig wiederholt. When you find that things are getting wild, don't you want days like these? Das denke ich mir so oft, wenn es einem so richtig gut geht, so diesen Moment festhalten, weil es werden wieder irgendwie dunklere Tage kommen, wo man sowas braucht. Und dieser Song hält, der konserviert so eine Begeisterung, so eine Euphorie und
irgendwas ist ja immer.
Irgendwas ist hier immer. Nicht sonderlich gut gealtert. Ocean Colour Scene, muss man sagen, die wurden dann tatsächlich einfach sehr, sehr nur Rock irgendwie, auch so Altherren-Rock und so. Was ich in dem Fall erwähnen möchte, weil ich es interessant und auch wichtig finde, ist, dass der Sänger schwul ist. So, das hat und? Ja eigentlich mit der Musik nichts zu tun, aber dass auch jemand mit so einer Stimme und diesem Genre homosexuell ist, ist eine Seltenheit, oder zumindest, dass es bekannt ist. Und das fand ich damals beim Großwerden ganz wichtig. So, also das geht also auch zusammen. Also man
Was ging nicht zusammen? Einfach in den 90ern in der Rockband spielen und schwul sein oder in
das
der
Britpop-Band schon, das oder geht, was meinst du? Genau, das geht eben schon zusammen, aber das war damals, also mir zumindest in meiner Jugend nicht klar. Da ist man noch mit solchen Stereotypen groß geworden und schwul war man halt, wenn man Elton John war und so, aber dass jemand mit so einer kehligen Stimme und so einer, der hatte auch, also wie der aussah und so, der hatte überhaupt nichts Flamboyantes an sich oder so, dass das eben auch zusammengeht. Das war für mich damals ganz, möchte ich sagen, identitätsstiftend.
Auch dafür sollte man Musik hören, also sich mit anderen Kulturerzeugnissen beschäftigen, um über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
Genau.
Was halt früher nicht so leicht ging.
Ja, genau.
Danke, Rock- und Popmusik. Dafür und für ein paar andere Sachen. Auch für den nächsten Song.
Oh ja.
Die zweite Frauenstimme in dieser Liste.
Justine Frischman und Elastica. Connection aus ihrem sensationalen Debütalbum Elastica, das auch die Bandkarriere gleichzeitig so mit begraben hat, weil die mussten, haben sich dann 5 Jahre Zeit gelassen, mussten nach diesem Riesenerfolg für dieses Album, mit dem sie sogar die USA geknackt haben, was eigentlich unmöglich war für eine Band aus dieser Szene damals. 5 Jahre hat es gedauert, bis der Nachfolger The Menace kam, auch ein fantastisches Album, aber damals mehrheitlich untergegangen. Die waren auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass man sich an Wire, also so eine ganz wichtige Post-Punk- Band Ende 70er, frühe 80er erinnert, weil das Intro-Riff von Connection geklaut ist von Three Girl Rumba. Manswear, auch eine Britpop-Band, über die man eine ganze Folge machen könnte, die Bravo.
Machen wir aber nicht.
Bravo.
Keine Angst.
Band war, also wo es immer hieß, das ist so die, das ist natürlich auch doof, aber damals hieß es, das ist so die Band für die Britpop-Band für die jungen Schwestern, so weil die alle so toll aussahen und so, und das ist so eine vereinfachte Form von Britpop war. Haben sich auch nochmal an Wire bedient. Elastica, ganz wichtig und auch einfach wichtig, weil die zu 3/4 Frauen waren. Der war der Drummer, es gab einen Drummer, der Rest war Frauen und so, und es war in dieser ganzen männerdominierenden Szene auch einfach wichtig. Deswegen erwähne ich es auch, dass das auch einfach so ging und so einen Erfolg haben konnte. Und mit Justine Frischman eine derart starke Sängerin und Songwriterin und Gitarristin zu haben, die ja mit Damon Albarn, wie vorher schon gesagt, zusammen war und aber in der Öffentlichkeit Blur immer scheiße fand. Also vor allem dann, als es Great Escape und Country House und so ging, dass das alles total idiotisch sei und dass es viel zu aufgeblasen und bunt ist und alles so. Eine wahnsinnig starke Person, eine Identifikationsfigur für hoffentlich ganz viele, unter anderem auch für mich, obwohl ich ja keine Frau bin.
Und tollerweise aber auch wirklich wahnsinnig erfolgreich gewesen.
Das riesig erfolgreich, sagen. Riesig erfolgreich. Es gab immer wieder so böse Stimmen, die sagen, ja, aber da war auch aber Damon Albarn dahinter und der hat ihr die ganzen Songs geschrieben. Das stimmt nicht. Der hat auf ein paar Songs vom Debüt Keyboard gespielt. Aber das ist natürlich alles von denen. Das ist eine Frechheit, da was anderes zu unterstellen. Diese Justine Frischman, unglaublich interessantes Leben, hat damals auch in der WG mit MIA gewohnt. Mhm. Also dem globalen Superstar des Jahrzehnts.
Und darauf, nicht nur mit ihr gewohnt, sondern eben auch mit der Musik gemacht.
Genau. Also
sie gilt als Entdeckerin.
Lebt heute Justine Frischman verheiratet in San Francisco als Malerin und sagt, sie hat sich musikalisch genug ausgedrückt. Und da möchte ich sogar sagen, ja, vielleicht ja. Also wenn man irgendwie MIA in die Spur geholfen hat und diese zwei Elastica-Alben gemacht hat, das ist so viel mehr als
sie ist ja damals erstmal nach Boulder, Colorado gezogen, um dort halt an einer Kunstakademie, glaube ich, aktiv zu werden.
Das mag sein, ja.
So, und genau, warum nicht? Wir hatten sie, glaube ich, sogar mal im Heft in unserer Rubrik Was wurde eigentlich aus?
Ja, stimmt.
Und, das sind dann immer die spannendsten Biografien, weil viele Musiker, Musikerinnen, die du dann fragst, die machen halt immer noch irgendwas mit Musik. Warum auch nicht? Ist genau. Ja wirklich okay. Aber wenn dann jemand sagt, nö, ich mach das nicht mehr, ich bin jetzt Malerin, ich bin
genau,
jetzt
ich hab das Gärtnerin, erledigt
ich auch bin so. Jetzt, ich bin jetzt Elektriker.
Oh, ja, wissen, wenn es vorbei ist, wenn man sich's leisten kann und so, dann ist es natürlich ein starkes Statement. Little known fact, das benutze ich jetzt eher als Überleitung. Die war ja nicht nur mit Damon Albarn zusammen, sondern die war auch Gründungsmitglied und Ex-Freundin vom Sänger folgender Band. Suede, Animal Nitrate, genau. Ist
gar nicht so ein Little Known Fact, oder? Sogar ich wusste das.
Dass so viel wollte ich nur sagen. Sein, weil ja. Ich dachte, die wird immer eher mit Damon Albarn, weil die dann so in den großen Zeiten des Britpop halt so dieses Traumpaar waren. Das, bevor es aber losging, das war ja noch in Zeiten, bevor das erste Suede-Album rauskam, was ja auch noch so pre-Britpop fast ist, in deren Gründungstagen immer. Deswegen auch der erste Beef, also der erste Battle of the Bands war nicht Blur und Oasis, sondern Blur gegen Suede. Was soll man über Animal Nitrate von Suede? Also wenn du mich fragst, ich frage mich gerade eben selber, ist der beste Rocksong überhaupt? Ich wüsste nicht, was ich mehr von einem Rocksong erwarten sollte.
Wir lassen die Behauptung hier mal so stehen.
Ja, ja, ich kann hier tun und lassen, was ich will. Es werden mir bestimmt ein paar Leute widersprechen, aber da ist für mich alles drin. Das ist ein Song, der immer noch besser wird. Da ist alles am rechten Fleck. Das ist dieses Video auch dazu, dieses Drama im Ghetto des sozialen Wohnbaus, Brett Anderson total auf Koks, ist wirklich so, räkelt sich da lassiv diese Schweinemasken, diese Bondage-Szenen in dem Ganzen. Dann hat man mit Bernard Butler einen der neben Graham Coxon großartigsten und versiertesten Gitarristen des ganzen Jahrzehnts und dann spielt der ein Solo, das wie ein Riff für einen Techno-Song klingt. Also da ist zeitgenössischer konnte man damals Rockmusik überhaupt nicht machen. Aufregender war es nie. Sowieso die ersten zwei Suede-Alben Meisterwerke.
Tja, sind immer noch around. Sollten ja auch eigentlich dieses Jahr im
sollten
Herbst
touren. Genau, ihr drittes Album touren, you know was why? Auch albern ist. Dann so also zum 23. Jubiläum ihr drittes Album noch mal ganz spielen. Die müssen ja auch schauen, wie es weitergeht. Immerhin, die bringen neue Alben auch raus, die teilweise
die auch alle nicht schlecht sind.
Die nicht schlecht sind, die auch besser sind als manche Sachen, die in den 90ern veröffentlicht haben. Also die letzten zwei Suede-Alben sind richtig.
Sie haben nur nicht mehr den Impact,
sogar sagen. Den Impact natürlich nicht, aber damals natürlich dieser wahnsinnig androgyne Brett Anderson, dieser unglaublich schöne Mann, von dem das Zitat ist, dass er ein bisexueller Mann ist, der noch nie einen Schwanz im Arsch hatte und so. Also das war das ist einfach so.
Das Moment, hat er selbst so gesagt.
Ja, genau.
Okay,
danke. Aber sich halt auch ist dieses Mischwesen zwischen Mann und Frau irgendwie so gerieren. Der einzig Schwule in der Band ist übrigens der Drummer, der auch behauptet, von sich die größte Gayporn-Sammlung Englands im Keller zu haben. Mhm. Also auch dass das Teil von Britpop war, dass es einfach nicht nur halt die sehr, sehr männlichen Gallaghers irgendwie waren, sondern dass du halt auch das so David Bowie gestalten hattest. Mhm. So Brett Anderson und Bowie hat auch eine kurze, aber intensive Freundschaft verbunden damals.
Und in puncto Ausstrahlung tat sich daher gar nicht viel, es war eine ganz andere Art. Also so die Gallaghers ein gewisses Charisma hatten, hatte Brett Anderson das auch.
Ja, aber ja, ganz ja, aber völlig anders. Völlig anders. Ist auch ein wichtiges Vorbild. Für Mann und Frau und alles, was dazwischen oder drüber hinaus ist.
Ja.
Wir nähern uns der Nummer 1. Davor kommt aber noch, na was, Platz 2. You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.
Oi.
Genau. Blur, Parklife, wer es nicht erkannt hat, nicht der beste Song von Blur, aber wahrscheinlich der Britpopigste, weil da einfach alles zusammenkommt.
Also heißt die Liste hier jetzt nicht nur die besten Britpop-Songs, sondern auch die wichtigsten.
Ja, die am stilprägendsten sind. Wenn man einen Eindruck von diesem Genre haben will, dann
korrigiert die Überschrift mit Radiogummi.
Dann kann man jetzt nicht sagen, dass irgendwie Sing von Blur besser wäre oder so oder Beetlebum oder Better Days, Best Days oder so. Britpoppiger als Parklife wurde es nie, anscheinend dieses Pint auf dem Cover, dieses Benny Hill Show-artige Video, so ähnlich auch wie Country House ja damals, dieses hektische, das in Parks sein, deswegen heißt es ja auch so, einen Comedian zu haben, der die Strophen rappt, mehr oder weniger Phil Daniels in dem Fall, sehr kinksy, sehr mit dem Auge auf britische Working Class und alles so, das Britpoppige wurd's kaum, außer dem Song, der gleich auf Platz 1 ist. Die Inspiration übrigens zum Parklife ist tatsächlich der Hyde Park. Da hat Damon Albarn nämlich Anfang der 90er ums Eck gewohnt. 2009 war ich auf dem Blur Reunion Konzert im besagten Hyde Park und da hat er zugegeben, dass es tatsächlich um genau diesen Park geht, als er den Song eröffnet hat.
Hast du uns jemand schon verraten, was dein Lieblingssong ist von Blur?
Boah, da gibt's so viele. Das ist,
Ich
bin der Meinung, ich bin der Meinung, dass nur Blur und Queen in der Lage sind, in der Musikgeschichte den Beatles das Wasser zu reichen, was Kreativität und Originalität betrifft.
Eine Folge voller Thesen, obwohl Thes Ullmann gar nicht mehr da ist.
Ja, stimmt. Der heißt ja, dem wurde es ja auch in die Wiege gelegt, oder? Wenn du jemanden schon so nennst, dann wird er wohl ein sehr thesenstarkes Leben haben.
Sorry, Thes.
Pass auf, ich sage jetzt mal The Universal, zweite Single aus The Great Escape. Battery in Your Leg, der letzte Song, auf dem vorletzten Album, so vorm Split, wo Graham Cox noch dabei war, der auf diesem ganzen Album Think Tank schon nicht mehr dabei war. Battery in Your Leg ist ein Song, der zieht mir die Schuhe aus. Also den kann ich kaum anhören, mich emotional völlig aufzulösen und in eine Badewanne der Gefühle zu verwandeln. Es gibt keinen schlechten Blur-Song. Es gibt sehr viel mittelmäßige B-Seiten, die hatten auch immer viel zu viele. Aber alles, jede A-Seite von Blur und jeder Albumtrack von Blur ist mindestens sehr gut.
Hört euch all diese Songs an, die Stefanie nennt. Ihr könnt euch auch die anderen Songs anhören, über die wir sprechen. Es gibt eine Playlist auf Spotify, die wir auch auf musikus.de eingebunden haben. Da könnt ihr das nachhören und euch von dort aus weiterklicken. Ich möchte der Vollständigkeit halber noch kurz sagen, welche Songs mir am angenehmsten waren. Und zwar Coffee and TV, wegen des wunderschönen Videos mit dieser laufenden Milchtüte, die ich übrigens mal, kleiner Funfact, online wiedergefunden habe, nicht die Milchtüte selbst, wo ich sie eingefangen habe. Die Milch wäre sehr ranzig gewesen bis dahin. Nein, es gibt so ein Bastelset. Man kann das dann so auf Pappe drucken, ausschneiden. Was? Und dann habe ich diese zwei Milchtüten ausgeschnitten, gebastelt, die rosafarbene und die blaue. Mhm. Und habe sie dann mal meiner Frau geschenkt und so einen Gutschein drauf geschrieben und sowas. Und die stehen bis heute in der Küche. Für eine Tüte Milch, immer frisch, genau. Die stehen bis heute bei uns in der Küche. Die eine hat schon so einen Arm verloren, der andere ein Bein, konnte man ankleben, aber die Milchtüten sind noch da. Wenn jemand offiziell diese Tüten sucht, kommt zu uns nach Kreuzberg, da stehen sie in der Wohnung. Und zweiter toller Song von Blur, neben vielen anderen tollen, Tender.
Oh, Tender.
Richtig entspannt, genau. Ewigkeiten lang. Wie viele Minuten geht er? Ich weiß es gar nicht.
7 Minuten oder so.
Come on. Völlig laid back und der richtige Song zur richtigen Zeit. Nichts mehr damit zu tun. Nichts mehr mit allem anderen, was gerade so ging. Aber
völlig aus der Zeit gefallen. Völlig
eingängig.
Eigentlich so ein Update von You Can't Always Get What You Want von den Stones. Auch der Lieblingssong von Noel übrigens. Es gibt ja viele gemeinsame Auftritte, wo die beiden zusammen Tender spielen. Weil es auch einfach so zeitlos ist wie Oasis. In vielen.
Auch das sollte man sich auf YouTube oder sonst wo vielleicht mal anschauen.
Genau.
So, ist es schon soweit?
Jetzt ist es soweit. Das ist auch keine Überraschung mehr, weil die Band kam bisher noch nicht vor, die hätte jetzt vorkommen müssen. Kann nur ein Song jetzt auf Nummer 1 sein. Die allergrößte Hymne. Oh yeah.
So, ein Song über dich und mich und dich und mich.
Die Common People.
Von Pulp.
Genau, eine Band, die es damals schon 17 Jahre lang gab. 1978 eine Schulband gegründet in Sheffield von Jarvis Cocker. Die nie irgendwas gerissen haben, bis sie auf einmal dann 94 mit His and Hers mit dieser Britpop-Welle hochgeschwemmt wurden. 1995 dann die Band der Stunde beim Glastonbury Festival, das eigentlich die Stone Roses, eine dieser Wegbereiter-Bands für Britpop, geheadlined hätte werden sollen. Allerdings hat sich eine Woche davor deren auch sehr, sehr guter Gitarrist John Squire beim Fahrradfahren das Schlüsselbein gebrochen und dann wurden Pulp gefragt, die gerade eben Common People draus hatten, dieses größte Festival der Welt zu headlinen. Das ist so, sowas gibt es heute auch nicht mehr. Das sind ja immer noch, keine Ahnung, Iron Maiden und The Kings of Leon und The Depeche Mode und so. Also das ist so eine, also nicht eine jungen Band, die war ja damals, wie gesagt, schon lange around, aber die noch nicht so die großen Hits einfach hatte, so eine Chance, so eine Bühne zu geben und Songs zu präsentieren, die dann aber in den Kanon britischer Musik vollkommen eingegangen sind. Ich war auch bei denen 2 Jahre später, als bei Blur, im Hyde Park, als die ihre Reunion-Tour hatten, 2011. Und da kam natürlich als letzte Nummer Common People und das wurde gefeiert, als wäre es Satisfaction von den Stones mit einem gigantischen Feuerwerk über London und so. Also, dass diese Außenseiter-Hymne
Satisfaction
des Vereinendes irgendwie wird. Genau. Also, ein Volkslied, da war ja wirklich alles drin, da war die Abgrenzung zur Upper Class und alles, da war aber auch das Dandyhafte drin, also auf Pulp konnte sich ja wirklich jeder einigen damals, sowohl Blur als auch Oasis, diese Schlauheit von Jarvis Cocker, der dann auch, also in seinem größten Move damals bei den Brit Awards zu Michael Jackson auf die Bühne ist und ihm den Arsch hingestreckt hat und so, nachdem der sich mit jungen, kleinen Kindern irgendwie umgeben hat und sich so Jesusartig dargestellt hat, da war auch klar, sowas kannst du nicht mehr bringen.
Ja.
Also da waren die 80er dann auch einfach wirklich vorbei und dann auch die Einfachheit dieses Songs, das sind ja nur 3 Akkorde und sind eine sehr einfache Keyboard-Spur, da war auch dieser ganze Indie-Ethos drin, so einen Song kann man auch machen. Der ist sogar so einfach, dass Pulp den noch 2-mal geklaut haben von sich selbst. Auf dem Nachfolgealbum gibt es einen Song, der heißt Glory Days, der genauso funktioniert und da gab es eine B-Seite, Cocaine Socialism, das eigentlich nochmal genau dieser Song ist, nur die Geschichten von Common People und Figuren, die auf diesem dazugehörigen Album Different Class drauf waren, fortsetzt. Also sehr, sehr lustige B-Seite. Als dieses Album rauskam, 1995, Different Class, war es eine Woche Nummer 1, wird dann von Queen entthront.
Natürlich.
Von Made in Heaven, dem posthumen Queen-Album. Und ich habe mir aber Different Class damals als eine der ersten wichtigen Platten meines Lebens gekauft und war im Plattenladen und der hat gesagt, ja, das ist da hinten bei Indie. Und ich dachte immer, dass Indie irgendwie Abteilung für indische Musik ist. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Also deswegen hat dieses Album einen wahnsinnigen Stellenwert.
Bei mir im Plattenladen war die Indie-Rubrik in Wahrheit, also war noch ausgeschrieben Independent und da standen dann eher so Gothic-Bands,
Ja.
Silke Bischoff.
Stimmt.
So kann man sich vertun.
Damals noch alles, aber Indie war ja auch einfach, dass es heißt auf einem Independent-Label, also nicht auf einem Major. Deswegen war stilistisch ging es da kreuz und quer durcheinander.
Was ich neben dieser Original, so recht grandiosen Originalversion von Common People toll fand, war William Shatners Coverversion.
Oh, ja, 2004. Stimmt. Völlig vergessen.
Ich war auch nie Star Trek-Fan, aber daher kennt man ihn, wenn man ihn kennt, Captain Kirk. Produziert von Ben Folds, den ich wiederum sehr schätze.
Mhm.
Sehr, ich sag's nur einmal. Mhm. Und mit Joe Jackson als Gastsänger, da wurde William Shatner cool. Also nicht, dass er vor uncool war, aber da nahm er
für Musiker mal so ein bisschen ganz andere Leute auf einmal.
Ernster, genau. Das sieht auch, was für Kreise so ein Song halt immer noch gezogen hat, auch Jahre später.
Ja.
2014 hat BBC Radio 6 mal in England eine Umfrage gemacht zu den besten Britpop-Songs, wie sie es wahrscheinlich jedes Jahr irgendwo tun.
Ja, ja.
Da war Pulp Common People auch auf Platz 1 und die war relativ deckungsgleich mit der Liste, die wir euch hier präsentiert haben, mit so kleinen Unterschieden, wie das Ash darin auch einen Platz fanden. Aber was gut.
Daran interessant ist, habe ich mir vorhin noch kurz ausgedruckt, der NMI, also damals das Zentralorgan von Britpop, hatte in seiner Jahresendliste 1995, wir definieren jetzt mal 95 als das Britpop-Jahr, wo es wirklich ganz groß war, war auf Nummer 1 der Singles Reverend Black Grape von Black Grape, der Nachfolgeband der Happy Mondays.
What?
Ja, danach kommt erst Alright von Supergrass, dann kommt von Pulp Sorted for Ease and Whiz, was auch mutig ist, dann kommt Oasis, Some Might Say, die Foo Fighters, nochmal Oasis, McElmen and Butler, da will ich noch kurz was dazu sagen, hier auf Platz 7, nur weil das, glaube ich, mein Lieblingssong überhaupt ist, Yes von McElmen and Butler, Bernard Butler, der nach dem ersten oder bei den Aufnahmen zum zweiten Suede-Album Suede verlassen hat und mit einem Soul-Sänger, mit dem er sich auch kurz danach heillos zerstritten hat, das Duo McElmen and Butler gegründet hat und wenn es einem schlecht geht, Yes von McElmen und Butler hören. Die Welt ist danach ein paar Prozent besser. Vielleicht die paar
entscheidenden Prozent. Tut das, aber erst ein paar Tage später, weil nach diesem Podcast wird es euch ja sehr gut gehen.
Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja.
Jetzt pass auf, jetzt kann ich auch eine Geschichte über Pipe erzählen.
Bitte.
Kennst du die Story der Frau, um die es da angeblich geht in Common People?
Ja, da gab es mal so eine Theorie, oder? Wo ich nicht bis zu Ende verfolgt habe, ob die mittlerweile ja, nicht überlegt
jetzt,
ist.
Ich habe jetzt, was ich jetzt sage, habe ich jetzt erzähle ich nicht nur so aus dem FF heraus, habe ich schon mal kurz nachgelesen. Aber es finde ich super spannend. Angeblich ist es heute nicht abschließend geklärt. Handelt es sich bei der Frau um Dana Stratou. Der Name wird einem erstmal nichts sagen. Das ist die Frau, ich glaube, sie ist immer noch die Frau von Yannis Varoufakis, der Mann, der damals also vor ein paar Jahren Finanzminister in Griechenland war, der mit dem Mittelfinger, mit dem Böhmermann-Gate, genau. Was wiederum eine eigene Geschichte ist, so, die nicht abschließend geklärt wurde. Ja. So, aber pass mal auf, das klingt alles erschreckend logisch, wenn man das so nachverfolgt. Da gibt es diese Zeile. She came from Greece, she had a thirst for knowledge, she studied sculpture at St. Martin's College, that's why I caught her eye.
Caught her
so,
eye.
Ihr kennt es alle, alle im Ohr. So
Griechen war sie schon mal.
Ja, ja, genau, Griechen war sie, so viel ist verbucht. Und dieses Mädchen, über das er da singt, die nicht so in seine bisherige Welt passte, er singt ja I want to live with common people. So ist ja schon ein geiles Statement einfach auch so. Ne? Und da gehe ich mal raus in den Supermarkt. Und sie soll ja auch eine Tochter reicher Eltern gewesen sein. Das war Dana Stratou, da ist sie nämlich auch immer noch.
She told me that her dad was loaded.
Genau. Herausgefunden hat, behauptet hat das zum ersten Mal, diese Verbindungen aufgetan, eine griechische Zeitung. Und Athens Voice, ich kann leider nicht einschätzen, wie seriös oder nicht seriös die ist, ob das irgendwie so ein Gossipblatt ist oder irgendwie der Guardian aus Griechenland. Jedenfalls stimmt es, dass Dana Stratou von 83 bis 88 an diesem St. Martin's College studiert hat, Kunst und Bildhauerei. Das ist auch verbrieft soweit. Ja, genau. Sie ist die Tochter eines griechischen Großindustriellen. Und da gibt es auch die Textzeilen von Jarvis Cocker. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. Und, hey, wenn du wüsstest. Ne? Und so weiter. Ihre Mutter war selbst Künstlerin und Bildhauerin. Und in einem Interview im NME 2013 sagte Jarvis Cocker über dieses unbekannte Mädchen, dass er sie da getroffen hätte. Und er stimmt, er studierte das und er kenne aber ihren Namen, er würde sich an sie erinnern, aber er kennt ihren Namen nicht, er könnte das also jetzt nicht bestätigen, wer sie ist oder nicht ist, bevor es überhaupt diese These gab. Es gab eine andere Doku, eine frühere Doku, da sagte er wiederum mal, dass er sich für den Song das mit dem St. Martin's College überhaupt nur ausgedacht hätte. Also es ist alles nicht so
es ganz bleibt nebulös.
So, es bleibt, aber es ist so, sie hat selbst noch nicht öffentlich bestätigt oder dementiert. Er weiß es offenbar nicht mehr so ganz genau. Es wäre aber ja nicht die erste Frau, die Pipe zu einem Song inspiriert haben. Denn, und das weißt du natürlich auch wieder, Deborah Bone aus Disco 2000. Your name's Deborah. Deborah, it never suited ya.
Genau.
So, und das war die Tochter.
Gloria passt nämlich viel besser. Der Song ist ja von Gloria von Umberto Tozzi geklaut.
Ah, natürlich. Gloria. Genau. Did. Natürlich. Genau, und Deborah Bone war die Tochter einer guten Freundin von Jarvis Cockers Mutter. Die ist leider, ihr Schicksal endete tragischer als das von Dana Stratou. Sie starb 2014 an Knochenkrebs, was mit dem Nachnamen Bone jetzt ein ganz schlimmer Wortwitz ist, den ich hier nicht bringen möchte. Ich sag's nur deshalb, damit es andere nicht tun und man uns nicht nachsagen kann, wir hätten hier mit irgendwas gespielt.
Ja.
So, haben wir irgendwen vergessen?
Ja, Stefan Redelsteine, den rufen wir nämlich jetzt an, unseren Experten.
So, wir nehmen jetzt auf und begrüßen unseren eben schon angekündigten Gast am Telefon. Live aus, naja, wenn ihr das hört, nicht mehr live für uns, live aus Wien.
Stefan Redelsteine, müsste jetzt in der Leitung sein, Stefan?
Ja, ich höre euch, hallo.
Servus, hallo. Gott sei Dank.
Servus, wie sagt man in Wien? Für guten Tag.
Bitte?
Was sagt man in Wien zu Hallo? Servus auch?
Ich sage immer Hallo, aber wenn ich in der Dialekt reden würde, würde ich sagen Servus.
Okay.
Oder Servus.
Bitte heute kein Dialekt, da haben wir alle nichts
von. Das ist sehr unauthentisch.
Okay. Also Stefan, erste Frage an dich, bevor wir gleich konkreter über bestimmte Britpop-Bands sprechen und deine Verbindung dazu. Wie definierst du als Fan oder als Fachmann Britpop und was bedeutet Britpop überhaupt für dich? Mal so zum Einstieg, um alle abzuholen.
Ja, eine schwierige Frage, finde ich. Weil eigentlich, was viele Britpop-Bands, finde ich, miteinander gemein haben, vor allem die guten, war ja, dass sie den Begriff Britpop selber eigentlich abgelehnt haben, ja. Aus nachvollziehbaren Gründen. Es ist ähnlich wie bei den österreichischen Bands, wo ich ein paar gemanagt habe, wo das dann als Ausdruckpop bezeichnet wurde, von Deutschland aus vor allem. Und da war jetzt auch niemand richtig happy von uns damit, dass man das dann so in einen nationalen Topf reinwirft. Aber
gab es überhaupt irgendeine Britpop-Band, die gesagt hat, ja, wir sind eine Britpop-Band? Gab es sowas überhaupt?
Ich glaube, also mir würde keine einfallen.
Manswear vielleicht?
Also, ich weiß es nicht, ob die das gesagt haben, aber ich meine, das wäre schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Also das wäre vielleicht sogar ein Vorteil für eine Band, wäre ein Vorteil gewesen.
Wie bei Grunge, das wollte ja auch niemand sein.
Wollte auch keiner sein. Es will immer nie irgendjemand irgendwas sein.
Aber am Ende hat er was abhaben wollen vom Kuchen.
Genau, aber fett abkassieren.
Ja, also vielleicht ist das ja auch so etwas, was die Britpop-Bands gemeinsam haben, dass es irgendwie vielleicht so einer der letzten Hypes war in der Musikgeschichte. Ja. Wo wirklich Goldgräberstimmung war, weil ihr abgreifend sagt. Also es ist halt ein schwieriges Phänomen, weil ich bin so sozusagen Fan vor allem gewesen als Jugendlicher von in den 90er Jahren und ich mag das immer noch. Aber es ist eigentlich ein Marketing-Term gewesen, meiner Meinung nach. Und allein die Sticker mit Buy British und so weiter, diese ganzen Auswüchse. Ja. Also eigentlich, wenn man sich das Buch, also ihr habt sicher das Buch Kill Your Friends gelesen. Das ist eine ganz gute, treffende Beschreibung von den Absurditäten. Aber das ist auch das, was ich dran mag. Also ich bin ja niemand, der was gegen Hedonismus hat und gegen Rock'n'Roll-Verrücktheit und Champagner und was weiß ich alles. Also ich mag ja genau den Aspekt, der ja auf eine gewisse Weise auch wieder abstoßend ist. Vor allem jetzt 20, 25 Jahre danach ist es ja doch irgendwie auch ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, weil das Ganze dann zu Ende gegangen ist und dann die Coldplayisierung eingesetzt hat und alles langweilig wurde.
Ja. Es heißt doch immer, du warst doch erst Blur-Fan, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich erinnere mich an viele deiner Gespräche nicht so sehr, weil wir meistens betrunken sind. Aber ich weiß, dass du immer sehr viel zu einem zu sagen hast. Aber du warst
Stefan
doch
ist
erst
der mit all unseren Gästen schon vorher getrunken hatte und wenn ich dann nachher, sag's nochmal.
Ja, irgendwo müssen die Gäste herkommen. Der Stefan kommt zum Beispiel aus einem Café. Wie hieß es nochmal? Café Romeo? Was?
Café Romeo,
genau. So Arbeiterkneipe mitten in eine der schönen Gegenden Wiens, die an schöne Gegenden nicht arm ist. Daher kenne ich den überhaupt.
Ich glaube, diese Geschichte mit Blur habe ich damals erzählt, aber auch bei mir sind die Erinnerungen sehr schwammig und irgendwie erzähle ich jedes Mal was anderes.
Du warst doch erst Blur-Fan und hast dann die Lage gewechselt, oder?
Genau, ich glaube, der wahre Kern dieser Geschichte ist, dass ich kurz Blur-Fan war. Das muss so kurz bevor Great Escape rausgekommen ist gewesen sein. Mhm. Also die ganze Geschichte ist eigentlich, dass ich, so wie die meisten Indie-Gitarren-Nerds, damals war ich so 12, 13 Jahre alt, war schon 4, 5 Jahre lang Beatles-Fan und 60s, 70s etc. Und hatte halt wie viele damals das Gefühl, dass irgendwie jetzt in der Jetztzeit, in der damaligen Gegenwart, es keine Entsprechung gibt, was ich hören kann. Mhm. Und dann ist Grunge groß geworden und dann war sozusagen Nirvana und diese Bands waren so das erste Mal, dass man so das Gefühl hatte, aha, es gibt doch Musik, die in einer Tradition steht zu diesen alten Musiksachen, die mir gefallen. Aber Grunge war mir halt immer zu, also das ist keine Überraschung, zu deprimierend, zu nihilistisch und ich bin nicht so ein Typ halt einfach. Ja. Und wie dann Britpop gekommen ist, war Blur irgendwie einfach zufällig, es hätte ja auch Oasis sein können, die erste Band, von der ich gelesen habe und das war nicht, damals gab es noch kein Internet und so, also man musste dann wirklich Musik in ein Geschäft gehen und vielleicht sogar hat man sie nicht bekommen im Erstbesten, wo man war, weil das ja auch in Österreich vor allem damals sehr obskur war, obwohl es in England schon in den Charts über Nummer 1 war. Aber dann es hätte genauso gut sein können, dass ich dann Oasis, dass ich als erstes auf ein Album von Oasis stoße, aber es war dann, glaube ich, Parklife, was ich gekauft habe. Und das damals sozusagen das Aktuelle noch war und Great Escape müsste dann so gefühlt einen Monat danach erschienen sein. Also das muss so Spätsommer, Herbst 1995 gewesen sein.
Ja, genau.
Und natürlich war es das erste, was ich gehört habe und Blur ist ja auch eine großartige Band. Also diese ganze Rivalität mit Oasis und Blur, die waren mir eigentlich sogar damals schon ein bisschen, also damals habe ich noch irgendwie auch feiern können, wie man heutzutage sagt, weil es natürlich lustig war, so Battle of the Bands, aber gleichzeitig wusste man immer, dass es eigentlich lächerlich ist und dass Musik ja kein Sport ist und so. Aber damals musste man ja dann trotzdem sozusagen, wer bin ich eigentlich, was ist mein Archetyp, bin ich mehr Blur oder Oasis? Ja. Und dann war für mich sehr schnell klar, dass ich mehr der Oasis-Typ bin, von wo ich herkomme. Und
was hat dich da angezogen? Warum warst du mehr Oasis?
Weil du aus der Working Class kommst. Ich glaube, die erste proletarische Band, die klar so proletarisch getan hat, die sozusagen in meiner gleichzeitig mit mir gegeben hat. Also vielleicht wäre ich in den 70ern Slade-Fan gewesen oder keine Ahnung. Ja. Also ich war einfach, ich bin auch Slade-Fan, aber
ja, das ist ja auch sehr nah beieinander. Kann man viele
Ja, also es ist einfach dieses ein bisschen grölige und so, was einem im Nachhinein, wenn man dann sozusagen ein bisschen einen reiferen Musikgeschmack bekommt, vielleicht auch ein bisschen peinlich dann später ist, diese grölige Seite von Oasis, aber damals als 13, 14, 15-Jähriger war das halt genau mein Ding, so dieses, die Hymnen mit nach oben gestreckter Faust mitgrölen und mich haben auch diese Interviews mehr angesprochen, also Blur wurde ständig auf Oasis angesprochen und umgekehrt und irgendwie haben mir die Antworten von Oasis, die halt viel respektloser waren und cooler waren, einfach mehr gegeben als dieses. Also wie Blur den Brit Award für Parklife bekommen haben, haben sie ja bei der Rede gesagt, ja, wir wollen diesen Award mit Oasis teilen, weil wir lieben sie, wir lieben ihre Musik. Und Oasis haben dann das erste Interview danach genutzt, um halt Blur vollkommen fertig zu machen. Also das war so eine unversöhnliche, unreife Hooligan-Art.
Da gab es sogar mal eine, wo Oasis einen Award bekommen haben und eben nicht Blur und dann auf die Bühne kamen und statt Parklife Scheitlife gesungen
haben. Genau, genau. Das war dann der dritte Award danach, genau, das war ein Jahr später dann die Rache.
Bei mir war es ja auch so erstmal Blur und dann Oasis. Ich fand es auch einfach, Blur natürlich immer noch, ist auch die bessere Band, würde ich nach wie vor sagen, aber es war halt auch einfach leichter, Oasis-Fan zu sein, oder? Also von der Band, weil die einfach halt mehr hergegeben haben. Es gab keine Blur-Schlagzeilen. Genau, da ist was passiert, da gab es immer Kommentare, die muss man nicht immer unbedingt derselben Ansicht gewesen sein, aber da ist halt was passiert. Also das war, hat es einem leichter gemacht, irgendwie an denen dran zu bleiben.
Genau. Ich möchte kurz. Genau, also das hast du jetzt gut gesagt. Also bei Oasis ist es echt mehr so dieser, dass es wie eine Religion halt ist oder wie ein Fußballverein, von dem man Fan wird. Und Blur war einfach, das neue Album hat einige interessante Anspielungen auf Pavement. Und das ist also das ist ein bisschen artifiziellere Musik, was ich jetzt schätzen kann. Und vielleicht habe ich Ende der 90er Jahre, war ich mehr so, wenn es so Diskussionen quasi am Schulhof gab, war ich so, Blur sind scheiß Studentenband und so. Aber das ist halt so eine dumme Rebellion halt. Also jetzt kann ich die Alben sehen, für das sie sind. Und musikalisch ist natürlich Blur die viel vielseitigere, interessantere
Band. Also auf Facebook schrieb uns jemand, und das fand ich völlig nachvollziehbar, dass Blur vielleicht eher so für Kopf und Tanzbein sind und Oasis eher so für Herz und Bauch.
Würdet ihr das unterschreiben? Ja. Absolut. Ja. Absolut.
Kann ich auch unterschreiben.
Aber man muss auch sagen, dass es am besten lebt sich, wenn man Alters hat. Wenn man Alters hat. Also ich würde ungern auf meine Beine verzichten, ich würde ungern auf mein Herz verzichten, ich würde auch ungern auf mein Hirn verzichten. Also am besten ist es ja eigentlich, wenn du...
Das große Plädoyer für die Versöhnung
ist. Selbstverständlich. Und die Besten waren sowieso Suede. Jetzt heißt es ja immer...
Also ich habe so gedacht, dass jetzt so die Frage kommt, wer ist besser, ist es Blur, und dann ist so die Standardantwort Pulp. Aber Suede ist natürlich
auch ein... Genau. Wie damals der Damon Albarn ja auch immer, als man ihn gefragt hat, Beatles oder Blur, immer Kings gesagt hat. Ja. Ohne mich jetzt in eine Reihe mit Damon Albarn.
Weil kurz bei Suede, dann kennst du das Zitat, was ja auch wieder so ein großartiges, wieso man Oasis-Fan wurde, Zitat war, wobei das ist ja umgekehrt, also genau, der Noel hat, glaube ich, erst über Suede wie der Brett Butler, Bernard Butler ausgestiegen ist, hat der Noel in einem Interview gesagt, es gibt nur einen einzigen Menschen auf der Welt, der Bernard Butler gleichwertig ersetzen könnte bei Suede, und das bin ich, und ich würde mir über die Augen ausstechen lassen, als würde dieser Scheißband einzusteigen. Und daraufhin hat er, und die Band ist verloren, und der Brett Anderson hat dann gekontert, Oasis, sind das diese singenden Elektriker, oder diese singenden was ja auch irgendwie so diesen Klassenkonflikt auch ein bisschen auf
die Schiene genommen hat. Absolut, die sophisticated Suede auch wieder, die androgynen Suede und so, und dann halt die Lads. Um mal in der Gegenwart oder also in der jüngeren Gegenwart anzukommen, so dass du hast ja bundesweite Bekanntheit erreicht, indem du zumindest für die ersten zwei Alben ja noch der Manager von Wanda warst.
Nicht bundesweit, sondern sogar dachweit, also Deutschland, Austria und Switzerland.
Stimmt, GRS sagt man ja nicht mehr. Und Liechtenstein nicht zu vergessen.
Und Luxemburg auch ein bisschen.
Oh, pardon.
Und zumindest Teile Italiens. Das heißt ja immer, du habest Wanda damals so nach dem Oasis-Masterplan, also nicht geformt, aber zumindest so die Karriere geplant. Kannst du das ausführen, was, woran du dich da orientiert hast? Weil die Band selber waren ja gar keine Oasis-Fans, das warst du ja.
Genau. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe, wieso das sozusagen...
Zum Glück warst du kein Bee Gees-Fan.
Also der Grund, wieso das überhaupt funktionieren konnte, war, glaube ich, dass Oasis selber, das waren da selber keine Oasis-Fans. Damals waren lustigerweise, wurden Wander Oasis-Fans circa einen Monat, nachdem ich als Manager zurückgetreten bin. mit dem Gitarristen bin ich ja immer noch ein bisschen befreundet und der ist jetzt mittlerweile so der größte, den ist der Politiker und der ist jetzt so zum größten Oasis, Apologeten der Welt mutiert und davor waren die aber totale Hasser, die waren in der Warnerlager und die haben das total gehasst. Ich habe auch einmal im Musikexpress entweder dir, Stefan, oder dem Rainer Reitzmann, ich weiß nicht mehr, ein Interview gegeben, ein kurzes, wo ich eben genau über das geredet habe und wie das dann erschienen ist, hat der Marco von Wanda das ziemlich gehasst. Also Vergleich. Aber das, deswegen hat es funktioniert, weil es gab viele Bands dann in den Nullerjahren und so, also gerade aus Österreich, Deutschland, Schweiz, so Indie-Bands, die so sein wollten wie Oasis. Und das war dann immer hochgradig lächerlich einfach, die dann so auf Yo Mate und so auf britischer als Brit, also es war einfach, diese Bands waren einfach alles fürchterlich. Mhm. Und bei Wanda war aber dabei, dass sie auf alles scheißen und sogar auf den Vergleich mit Oasis herabblicken. Also die haben genau dieselbe Arroganz auf eine natürliche Weise gehabt, die haben das nicht aufsetzen müssen, dass sie so wie Liam Gallagher rüberkommen, sondern die waren halt wirklich auch ein bisschen so. Ja.
Und ihr habt ja sogar die Singles ähnlich released, wie damals also bei Oasis losging, oder?
Ja, also ich meine, das ist vielleicht jetzt nicht deswegen, ich glaube nicht, dass es deswegen erfolgreicher war oder so, aber das war halt für mich so also in einer selbstverliebten Art irgendwie ganz gut, dass ich das nochmal, dass ich so den Film durchspiele von damals irgendwie auf der Seite des Managers, also das war die erste Single, das war eine Art Steigerung hinbauen, also die dritte Single bei uns war dann auch Bologna und bei Wanda war
Live Forever,
die dritte Single, also mit so zwei rockigeren Nummern begonnen, dann ist die große Crossover-Hit gekommen und auch die Artworks und so. Nicht, dass ich jetzt selber an den Artworks, dass ich was damit direkt zu tun hatte, weil ich ja kein Art Director oder so war, aber man konnte das Ganze schon ein bisschen so verkaufen und ohne dass man es irgendwie so aufsetzen musste oder so hinkonstruieren. Es war einfach so natürlich, dass ich mir irgendwie gedacht habe, das ist wie so ein deutschsprachiger Wiedergänger 20 Jahre später, aber eben ohne es irgendwie so zu kopieren, sondern schon auf eine eigenständige Art halt.
Wie hast denn du das dann erlebt? Also da gab es also die Oasis-Mania ja noch so mehr oder weniger passiv als Fan und dann das Ganze ungefähr 20 Jahre später als aktiver Protagonist nochmal so eine euphorische Welle selbst mitzuerleben.
Ja, das war groß, solange es großartig war, war es großartig. Ja. Und bei uns war es dann so ähnlich wie mit Oasis, die sich ja auch dann mit Alan McGee und Owen Morris und dem alten Team irgendwie auseinandergelebt haben nach zwei, drei Alben. Also eigentlich sogar dieser Teil der Geschichte hat sich wiederholt.
All part of the master plan.
Und ich glaube einfach, dass das auch eine natürliche Entwicklung war. Bei uns war, wie es bei Oasis war, es einfach, wenn man so eine euphorische Welle drei Jahre lang mitmacht vom Club, wo 10 Leute im Publikum sind, bei uns nicht ins Stadion, aber zumindest in die große Halle und so, dann passieren halt diese ganzen Geschichten, die ich jetzt gar nicht erzählen will, ehrlich gesagt, aber da passieren halt neben den ganzen Triumph-Sachen halt, es geht halt so, es passieren so viele Dinge gleichzeitig und Leute, die mitreden und der gegen den und ja, also ich glaube auch selbst dieser Teil, dieser Katzenjammer, der dann Ende der 90er Jahre bei Oasis war, weil natürlich alles bei uns in einer kleineren Ausprägung natürlich, gab es bei uns dann auch ein bisschen, dass ja Teile des Teams dann einfach gehen mussten noch zwei, drei Alben.
Hat Britpop denn jetzt abseits von Wanda und dem Masterplan, über den ihr gerade gesprochen habt, und abseits davon, dass wir bis heute über Blur, Oasis und Co. sprechen, hat Britpop in der Musikwelt oder auch in der Welt abseits von Musik irgendwas nachhaltig verändert? Wirkt Britpop oder wo wirkt Britpop bis heute nach?
Ich glaube, das Traurige ist relativ wenig. Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich auch, dass viel von dem, also rein musikalisch, eher schlecht gealtert ist. Hm. Also es ist für mich immer noch aufregend und wenn ich mir Britpop-CDs, CDs, 90er Jahre, das CDs, wenn ich mir das anhöre, dann habe ich noch dieses Nostalgische, ich habe eine ganz bestimmte Liebe dazu, weil dann diese ganzen Bilder, die Erinnerungen zurückkommen, wie die Welt damals war und so, und das war eine schöne Zeit für die Jugend und alles. Aber wenn ich so ganz objektiv, wenn ich ein Musikkritiker wäre und ich würde es bewerten, dann am Ende war es doch sehr viel heiße Luft da drinnen. Natürlich gibt es ein paar, die ganz tollen Bands und die Klassiker-Alben, die sind immer noch gut. Ja. Aber also manche Sachen sind schlecht gealtert, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, es also gab ja auch einfach dann zu viel. Wenig. Es ist ja implodiert, weil es dann auch einfach der Markt überschwemmt wurde und so.
Ja, und vor allem, weil dann auch zweit- und drittklassige Bands das halt total inflationiert haben.
Ja, das stimmt. So wie jetzt in...
Und dann sind ja auch die langweiligen Bands, ich habe eh schon kurz von der Codeplayisierung geredet, also dann ist auf einmal aus Britpop die Bands, die dann so in Richtung Stadion gegangen sind oder die es probiert haben, wie Embrace und solche Bands, die es dann auch nicht wirklich geschafft haben, aber Coldplay dann auch, die es dann geschafft haben, das hat dann einfach alle Seiten, die bland und fad und uninteressant an Britpop waren, einfach zu der einen Orthodoxie gemacht, die überlebt hat und die natürlich jetzt nichts mehr mit dieser Aufregung und diesem Glamour der 90er Jahre zu tun gehabt hat. Also dann waren sozusagen die Bankbeamten des Rocks, waren dann auf einmal die Repräsentanten von was früher Cool Britannia war. Also da bin ich dann total ausgestiegen aus dem Ganzen so ums Jahr 2000 herum.
Ja. Alles klar, ist sehr schöne Zusammenfassung. Danke dir, Stefan.
Danke für Ansichten und Geschichten.
Genau.
Kratzte nur an der Oberfläche, aber wir ahnen, dass wir tiefer bohren könnten.
Okay, dann du bist gerade im Studio, oder? Wir entlassen dich wieder ins Studio.
Ja, ich meine, ich habe zwar nichts zu tun, aber ich hätte
es. Das ist doch immer alles schön.
Dann hör dir mal unsere alten Folgen an.
Wie bereust du, dass du
darüber nachdenken bist, was ich gerade gesagt habe.
Genau. Alles klar, vielen Dank dir fürs Mitmachen.
Danke, mach's gut.
Ja, danke.
Tschüss. Bis bald. Servus.
So, liebe Never Forgetties, wie sollen wir eigentlich unsere Fans nennen? Genau. Die drei oder vier, die nicht mehr genug wegrennen. Naja, Never Forget Ultras, so, ne? Dann machen wir so T-Shirts und die lagern dann in der Kiste wie Merch von irgendwelchen Bands, die uns gedacht, sie wären riesig und hat es doch nicht geklappt.
Genau.
Platz im Keller habe ich, ist auch schön feucht da. So. Das, liebe Zuhörerinnen und Hörer, war Stefan Redelsteiner. Das davor und das jetzt sind Stefan Rehm-Rosanes.
Genau, und Fabian Söldhoff.
Und gemeinsam waren und sind wir in Never Forget, der 90er-Podcast. Mhm. Folge 8 habt ihr gehört, Britpop ohne Oasis. Für Oasis hört ihr euch Folge 7 an mit Thies Ullmann.
Also ganz ohne Oasis ging es ja auch nicht, muss man sagen.
Will man auch, ja. Aber wir haben uns bemüht.
Genau.
Wird auch in unserem Zeugnis stehen irgendwann. Stets bemüht. So, und was wir immer sagen, was wir auch jetzt sagen, abgesehen davon, dass ihr uns natürlich bitte wohlgesonnen bleibt und auch in der nächsten Folge wieder einschaltet, eure Rundfunkempfänger, abonniert uns auf Social Media, also Instagram, Twitter, Facebook, das war's, glaube ich. Und abonniert uns vor allen Dingen auch auf den einschlägigen Podcast Plattform eurer Wahl. Spotify, Apple, Deezer, Podigy direkt. Lest auf musikexpress.de nach, worum es hier gehen wird oder gegangen sein wird. Und empfehlt uns vor allen Dingen euren Freundinnen und sagt, was das hier für ein kurzweiliger Spaß oder grenzenloser Schrott ist. Stefan, hast du noch was zu sagen?
Ich gehe raus, wie immer mit einem Zitat, das hoffentlich zur Sendung passt. Und diesmal, um denen noch etwas noch das Scheinwerferlicht auf das Shining Light auf diese Band zu werfen, um die es vorher schon mal ging, die aber
toller
nicht
Song, höre ich gleich dann
noch. In unserer Top 10 vorkam, Ash aus ihrem Song Oh Yeah, eine der besten Teenager-Liebe-Hymnen, die es überhaupt gibt.
Von dem tollen Album 1977, wie wir Deutschen sagen.
Genau, ein unglaublich gutes Album, von vorne bis hinten, reine Perfektion.
Girl from Mars.
Girl from Mars, Kung Fu, Angel Interceptor, Dark Side, Light Side, ein fantastisches Album. Sogar noch am Schluss diese, wie heißt die, dieser Hidden Track, Puke Party oder so, wo sie besoffen nochmal nachts ins Studio kommen und sie aufs Mischpult erbrechen. Ein, das klingt jetzt wieder auch so dämlich oder so, haha, die blöden Jungs oder so, aber sie machen das tatsächlich. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gehört hat. Charmant. So, von die möchte ich zitieren am Ende dieser Folge. I don't know why these things ever end. I sometimes wish it was that summer again. Der Sommer des Britpop. Meiner war 1996. Da war ich sogar im letzten Urlaub mit meinen Eltern in London.
In London war ich auch mal mit meinen Eltern und konnte schon damals am besten Englisch von uns drehen.
Ja, das war bei mir damals.
Nein, nicht Eltern, aber mit der Familie im weiten Sinne.
Das und da war einfach alles Britpop. Da war, also da konntest, also da, das war wie nach Disneyland fahren. Wenn man sich für diese Musik interessiert hat, so ich habe mein ganzes Erspartes. Ich muss heute noch meinen Eltern zurückzahlen, was ich damals alles für Platten gekauft habe.
Gib ihnen doch die Platten wieder.
Stimmt, die können sie wenigstens noch abspielen.
Schönen Spätsommer euch weiterhin. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Remrosanis.